Ja, willkommen zu Liedkultur, Folge 49. Ja, ich sitze hier mit Peter Hecko, alias Hackbeat. Hallo Hackbeat.
Hallo Maha, grüß dich.
Ja, und der Hackbeat ist nichts weniger als der Erfahr-Repräsentant des Chaos Computer Clubs.
Genau.
Und als solcher wird er heute mit mir über Hackerspaces sprechen. Jetzt erklär mal, was ist Erfahr, was sind Erfahr-Repräsentanten?
Ja, also erstmal der Begriff Erfahr, Erfahrungsaustauschkreis ist ein Begriff, der aus den 80ern geprägt ist, aus der frühen Chaos Computer Club Kultur oder auch diesem Sprachgebrauch auch, das wirst du dann natürlich besser wissen. Und sozusagen ist der ERFA-Repräsentant sozusagen die Verbindung der ERFA-Kreise, sozusagen den Art Niederlassungen des CCCs oder den Organen des CCCs hin zum Vorstand. Und das ist dann im Vorstand eine Position, die sozusagen die ERFAs im Vorstand vertritt.
Mhm. Gut, ja, dann haben wir das soweit. Ja, und jetzt wissen wir auch, was ein ERFA ist, und jetzt müssen wir noch irgendwie den Bogen schlagen zu den Hackerspaces. Bevor wir das aber machen, müssen wir vielleicht noch ein bisschen mehr zu dir sagen. Was bist du denn sonst so?
Ja, meine Hobbys sind Lesen, Schreiben und Computer.
Ah.
Genau, also ich glaube, Schreiben nicht so. Ich bin, glaube ich, eher der Sprecher als der Schreiber. Und Computer mache ich halt auch beruflich und auch als Hobby. Und dementsprechend habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht. Und
da bist du ja nicht nur das, du bist ja auch ein eifriger, leidenschaftlicher Podcast.
Genau, das finde ich auch noch, wenn ich ein bisschen Zeit habe. Wie ich schon gesagt habe, ich bin ein nicht so guter Schreiber, aber dafür ein guter, kein guter Sprecher, würde ich jetzt nicht anmaßen, aber ich spreche oder interviewe gerne Leute und habe halt einen Podcast, den Peatcast, peatcast.com. Nicht zu verwechseln mit dem anderen Peatcast, der gerade einen Podcast gemacht hat. Das ist irgend so ein YouTuber-Gamer, der mich auch letztens angeschrieben hatte, dass der irgendwie, ob er meinen Twitter-Account und die Domain haben könnte. Und das fand ich so ein bisschen komisch, weil ich kannte ja diesen Menschen nicht. Und,
und du warst ja auch zuerst da.
Genau, ich war auch zuerst da.
Ja.
Und dementsprechend mache ich nach wie vor meinen Podcast. Da dreht sich eigentlich Kultur, Technik, Gesellschaft, ist ein Interview-Podcast mit teilweise wechselnden Gästen und erscheint regelmäßig, unregelmäßig. Das ist das Schöne an so einem Podcast. Und das macht mir sehr viel Spaß. Und wenn ich schon keine Podcasts produziere oder bearbeite, sitze ich mit dir, mache ja auch gerne im Phonodrom. Dafür haben wir ja so ein Podcast-Studio hier und machen Dinge.
Genau, von und rum. Also wir machen auch natürlich gemeinsame Podcasts. Von daher ist das jetzt hier so ein bisschen ein Novum, dass wir auch jetzt mal einen Liedkultur-Podcast gemeinsam machen. Wir machen ja noch andere gemeinsame, also gemeinsames Projekt von und rum natürlich.
Genau.
Aber es gibt ja noch einen gemeinsamen Podcast.
Genau, dein Genusscast, weil wir beide sind ja Genießer in vielerlei Hinsicht. Und haben uns überlegt, wenn wir jetzt schon gemeinsam ein Podcast-Studio haben, also eine Räumlichkeit, wo wir gemeinsam podcasten, liegt es doch sehr nah, dass wir doch ein gemeinsames Podcast-Format uns ausdenken. Und
genau.
Da haben wir überlegt, wo haben wir denn so Überschneidungen? Und ich glaube, das hat nicht lange gedauert, bis wir dann gesagt haben, also eigentlich sind wir beides Genießer, wir trinken und essen gerne.
Mhm.
Und wollen das einfach mal sozusagen in einem Podcast-Format einbinden und haben jetzt diese Woche zwei Folgen gemacht, gell? Doch, Montag?
Ja, wir haben...
Diese Woche haben wir sogar zwei Folgen gemacht.
Wir waren ganz schön eifrig.
Genau.
Das ist schon der dritte Podcast von uns in dieser Woche. Also, klasse eigentlich. Ich bin da sehr begeistert und das muss einfach mal sein, dass man halt auch ein bisschen podcastet. Der Genusscast hat bisher noch wenig Hörer. Also, wenn sich jemand bemüßigt fühlt, kann man hören. Ist im Grunde auch ein Spin-off der Liedkultur.
Richtig, genau.
Ist sozusagen die Verheiratung von Liedkultur und Peatcast. Die daraus gezeugten Spin-offs. Bei Liedkultur ging es ja auch schon mal um Genuss. Aber das kann natürlich nicht immer der Fall sein. Und ich habe ja immer wechselnde Gesprächspartner. Beim Genusscast sind wir jetzt also sozusagen auf die Kombi Hackbeat Maha festgelegt.
Genau.
Ja. Gut, dann haben wir doch eigentlich genug über uns selbst gesprochen und jetzt kommen wir dann endlich zum Thema Hackerspaces. Ja, ja, da stellt sich die Frage, was sind Hackerspaces?
Also wenn du mich nach meiner persönlichen Meinung fragen würdest, würde ich sagen, ein Hackerspace ist eine geschaffene Räumlichkeiten aus der Nerd-Szene, was im Prinzip ein gemeinsamer Raumbereich ist, wo man sich treffen kann, wie man sich früher bei Freunden in einem Wohnzimmer getroffen hat.
Mhm. Ja, also ich habe ja im Titel dieses Podcasts auch nochmal das schöne Wort daheim, das hatten wir schon mal, bei daheim im Raum, als es um Babylon 5, glaube ich, ging. Und diesmal habe ich jetzt daheim im dritten Raum. Und das mit dem dritten Raum hat es ja was auf sich. Dritter Raum, sagt ihr das was?
Nein.
Ah, da muss ich das erklären. Ich glaube, das ist von Joel. Ich hatte das neulich schon mal gesagt. Muss ich nochmal überprüfen. Also Joel ist ein bekannter Hacker, Jens Ohlig, und der hat auch ein bisschen über Hackerspaces philosophiert. Mhm. Also von ihm habe ich es jedenfalls, und da war die Rede vom dritten Raum. Also der erste Raum ist sozusagen die eigene Wohnung, das Zuhause.
Genau.
Der zweite Raum ist bei vielen Leuten der Arbeitsplatz.
Hätte ich jetzt auch gesagt.
Und der dritte Raum ist, wo man den Rest der Zeit verbringt, und das ist halt der Hackerspace. Der dritte Raum, weil es eben nicht ein Arbeitsplatz ist und auch nicht zu Hause.
Genau, sowas dazwischen.
Was ja auch ganz normal ist in einer Gesellschaft, wo halt Freizeit immer mehr eine Rolle spielt, braucht man halt noch was neben zu Hause und der Arbeit, und das ist halt der dritte Raum. Ja, sowas ist ein Hackerspace. Ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Definition. Also da treffen sich Leute, um gemeinsam Dinge zu tun, zu hacken zum Beispiel.
Genau.
Habe ich ja auch diese Hackergeräusche, also Tastaturgeräusche, im Vorspann gehabt. Da müssen wir vielleicht noch mal kurz dran erinnern, was sind Hacker?
Genau, eigentlich würde ich sagen, Hacker ist jemand, der einen kreativen Umgang mit Technologie oder mit anderen Dingen einfach pflegt.
Mhm, genau.
Das ist für mich so die Definition. Also erstmal komplett neutral,
ist
nicht irgendwie for good or for the bad, sondern einfach mal jemand, der sich mit einer Sache mehr auseinandersetzt als der Otto Normalbürger.
Ja, genau. Der sich da eben reinfuchst in irgendwas, und das hat eben vor allen Dingen mit Technik zu tun.
Genau.
Technikbegeisterung, technische Neugier, manchmal sagt man auch Nerd. Und das ist, glaube ich, eine gute Definition von Hacker.
Aber es ist mittlerweile der Begriff Hacker ja auch in anderen Bereichen vorgedrungen. Es gibt ja nicht nur die typischen Technik-Hacker, sondern es gibt ja auch die Food-Hacker.
Genau.
Es gibt ja auch die Art- and Beauty-Hacker. Da gibt es ja ganz, ganz verschiedene Subkulturen des Hackers.
Ja, das wird aber auch alles in so Hackerspaces gemacht. Ich glaube, gerade die Vielfalt, nicht nur der Leute, sondern auch der Aktivitäten, ist sehr auffällig. Das können wir nachher nochmal sehen. Wir hatten uns so vom Konzept überlegt, dass wir dann auch mal über einzelne Hackerspaces hier sprechen.
Ja.
Und ich kann auch nochmal auf den Mahacast verweisen. Ich habe nämlich mal einen Vortrag gehalten über Hackerspaces, die Geschichte von Hackerspaces. Und habe das auch veröffentlicht in meinem Blog unter dem Titel Mahacast, können wir da noch verlinken. Also das ist vielleicht auch interessant. Aber wir können die Inhalte, die ich da sage, auch vielleicht hier noch unterbringen.
Genau.
In lockerer Form.
Richtig.
Also muss man da mal sehen.
Das andere war ja ein Vortrag auch in einem Hackerspace, oder? Über Hackerspace.
Genau. Und zwar im Bamberger Hackerspace, der treffenderweise Backspace heißt. Mhm. Und da habe ich halt einen Vortrag gehalten. Die hatten so einen Tag der offenen Tür, und da habe ich einen Vortrag gehalten letztes Jahr und dieses Jahr schon wieder mit einem etwas anderen Themenschwerpunkt. Den werde ich vielleicht auch nochmal irgendwann online stellen. Den muss ich nur nachsprechen, weil mir da die Tonspur verloren gegangen ist. Und dazu bin ich noch nicht gekommen, aber das wird es dann auch geben. Na, vielleicht schaffe ich es jetzt in Bälde. Und dann kann man das auch direkt verlinken.
Ja.
Ja, also wie gesagt, so Hackerspaces gibt es einiges schon an Material, auch sonst im Netz.
Genau.
Es gibt eine Webseite. Ja. Vielleicht kannst du die mal auch eintragen in die,
die Shownotes. Es gibt die Webseite hackerspaces.org. Das ist sozusagen die Seite, wo man Informationen über Hackerspaces findet und auch eine Liste der Hackerspaces. da sieht man halt, ja, es ist auch ein Stück weit auch eine Community, es gibt da Mailinglisten, also wenn es Leute zum Beispiel jetzt in ihrem Dollar-Dorf, Dollar-Stadt, Dollar-Irgendwo einfach mal sagen, ey cool, ich habe hier irgendwie Lust, sowas zu machen oder interessiere mich für sowas, vielleicht gibt es noch Mitstreiter, dann ist es auch ganz gut, um auch dann Leute zu finden, die halt auch in der Nähe sowas machen möchten oder sich anschließen möchten. Mhm. Und das ist dann ganz praktisch, wenn man halt so eine zentrale Plattform hat, wo man halt als Kommunikation und Austauschmittel dann das nutzen kann. Da sind auch ganz, ganz viele Tipps drauf, wie man so ein Hackerspace betreibt, so Designvorschläge. Das ist eigentlich, finde ich, eine sehr, sehr gute Ressource, wenn man sich mit dem Thema intensiver beschäftigen möchte.
Ja, ich habe es mir jetzt doch überprüft. Ich hatte das schon für meinen Vortrag überprüft. Also die Äußerung mit dem dritten Rahmen ist wirklich von Joel.
Okay.
Und daher passt es auch. Ja, genau. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir doch direkt in das Thema ein, indem wir einfach mal Hackerspaces vorstellen.
Ja. Ja, also was war eigentlich dein erster Hackerspace, in dem du gegangen bist, in dem Sinne? Also ich glaube, es gab ja auch so eine Wortwandlung.
Ja. Naja, also, das war noch kein Hacker. Als ich das erste Mal im Hackerspace war, gab es den Hackerspace noch gar nicht. Das Konzept glaube ich noch gar nicht.
Ich glaube auch.
Ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, ob ich zuerst im CCCB oder zuerst in der Seabase war. Ich glaube, ich war sogar zuerst in der Seabase.
Ja.
Ohne überhaupt zu wissen, um was es geht bei der Seabase.
Okay.
Da war ich nämlich eigentlich zum Stammtisch der erste Wikipedia-Stammtisch in der Seabase. Die hatten sich schon zweimal vorher getroffen, in der Kneipe und dann in der Seabase und also in Berlin. Und da war ich eben auch von Anfang an dabei. Und ich bin mir sicher, es kann sein, dass ich vorher schon im Chaos Computer Club Berlin war. Mhm. Da bin ich, ich glaube aber nicht. Ich glaube erst, dass ich danach. Also danach war ich sofort dann auch. Also ich habe praktisch den CCCB und eben auch die Seabase ziemlich gleichzeitig kennengelernt.
Okay.
Und das war schon ein Unterschied. Also den Namen Hackerspace gab es noch nicht. Heute firmieren, glaube ich, beide unter dem Begriff Hackerspaces. Und das war aber damals noch nicht so.
Finde ich auch. Ich glaube, damals war das eher so der Clubraum.
Mhm.
Also als Definition, als Raum für den Club. Und erst mit dem, also der Begriff Hackerspace ist, glaube ich, auch in meinem täglichen Wortschatz erst später aufgetaucht, als wirklich sich sozusagen andere Räumlichkeiten außerhalb des CCCs-Universum gebildet haben, wo nicht nur Leute aus dem CCC-Universum drin waren, sondern diese besagten Hacker, die vielleicht auch andere Dinge tun, außer Technik zu hacken. Und dann ist so auch erst in meinem Wortschatz oder in meiner Wahrnehmung erst das Wort Hackerspace
aufgekommen. Welches war denn nun dein erster?
Mein erster war so als klassischer Hackerspace in Chicago. Warte mal, wie heißt denn der überhaupt? Muss mal gucken.
In Chicago? Das ist aber jetzt exotisch.
Ja, da war ich beruflich.
Ah ja.
Und
wann war das denn?
Das war 2006, glaube ich. Ich weiß nicht, wann der aufgemacht hat. Relativ früh. Ich guck gerade mal. Boah, da gibt's ja mehrere. Welcher war ich denn da?
Also ich war bei mir, war glaube ich diese Seabase-Geschichte, das war 2003, als wir mit der Wikipedia angefangen haben, also als es den Wikipedia-Stammtisch gab.
Ich muss gerade mal gucken. Also das war, wie gesagt, es gab ja den Club sozusagen und dann war halt das erste, was ich gesehen habe, was jetzt nicht Club war, also CCC, aber würde ich sagen, sehr clubnah. Oder war das 2000?
Aber warst du nicht schon vorher beim CCC?
Doch, ich war schon vorher. Also jetzt, wenn du jetzt in Definition Hackerspace wolltest du mich ja fragen. Vorher.
Ja, aber bist du auch in Räumlichkeiten des CCC?
Ach so, ja, das ist ja vielleicht
auch ein Hackerspace.
Na klar, natürlich in Mannheim, logischerweise.
Aber das war noch kein Hackerspace.
Das war noch kein Hackerspace. Heute war ein Clubraum, wie gesagt. Aber dein Raumzeitlabor hat sich ja gegründet dann parallel dazu.
Mhm.
In Mannheim. Und klar, in den Räumlichkeiten war ich
natürlich. Also möglicherweise war das Raumzeitlabor auch das erste nicht CCC-Erfa-Hacker.
Genau.
oder auch das erste, dessen Gründung ich miterlebt habe, sagen wir mal so.
Ja, es lag ja daran, da es, das war ja in der Gründungsgeschichte oder in der Transformationszeit des in Mannheim, wo wir sozusagen Wardriving gemacht haben. Also wir waren ja eine große Wardriving-Gruppe, Community, und wollten dann, haben gemerkt mit im Laufe der Zeit, dass wir mehr Dinge machen als nur Wardriving, sondern sehr, sehr viel CCC-Themen einfach da aufgegriffen haben und waren dann dabei, einen Chaos-Treff zu gründen, also sozusagen ja eine CCC-nahen Verein. Und das hatte verschiedenen Leuten missfallen, dass das ein CCC-naher Verein sein soll, und hatten dann parallel gesagt, sie wollen gerne was Eigenes machen. Da gab es dann sozusagen daraus ein Spin-off. Der Verein hat sich gegründet Okkult. Und aus diesem Verein Okkult und noch zwei, drei anderen Vereinen, die ja sehr technikinteressiert waren, hat sich dann das Raumzeitlabor gegründet.
Mhm. Ja. Naja, wo man das eigentlich sonst nicht so hat, dass die Hackerspaces in Deutschland sich abgrenzen vom CCC. Ich sehe eher die andere Tendenz. Also der Bamberger Hackerspace zum Beispiel ist ja nun inzwischen auch ERFA-Kreis.
Genau.
Der Bamberger Hackerspace ist natürlich derjenige, bei dessen Gründung ich ja sozusagen auch dabei war. Ja, nicht sozusagen, sondern ich war dabei.
Ja.
Also da habe ich auf jeden Fall mitgegründet und mitgemischt von Anfang an. Ja.
Genau.
Ja, jetzt haben wir schon so viele erwähnt. Vielleicht können wir direkt mal auch uns einen näher anschauen. Und ich kann ja gleich mit dem Backspace anfangen, weil ich den Backspace am besten kenne.
Ja.
Kann sich das auch alles schön anschauen auf den Seiten des Backspace, den Webseiten. Da gibt es auch die Möglichkeit, sozusagen durch den Raum zu gehen in so einer virtuellen Tour. Also das ist wirklich, glaube ich, sehr eindrucksvoll. Und der Backspace wurde 2011 gegründet in Bamberg. Es ist sogar, es sind sogar gerade 5 Leute da, kann ich gerade sehen. Ich bin auch noch immer total begeistert von dem Backspace, weil ich bin ja nun länger schon in Bamberg und am Anfang war da irgendwie wenig los, so aus dem Chaos-Umfeld.
Ja.
Deshalb bin ich dann immer nach Erlangen zum Chaos Computer Club gegangen, wo ich ja bis heute Mitglied bin, in Bits and Bugs e.V., immer dienstags. Und dann gab es halt in Bamberg noch so eine Linux-User-Group. Und da bin ich halt auch hingegangen. Da waren auch nette Leute. Also ich will das jetzt nicht schlecht reden, aber irgendwie war das, ja, weißt du, das mit dem Linux, die Leute sind natürlich schon, machen auch eine politische Arbeit.
Klar.
Na, das ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Da geht es ja um freie Software, Open Source Software, sonst was alles. Aber irgendwie waren die mir dann doch zu unpolitisch. Und ich war ja nun schon auch politisch eingestimmt durch den Chaos Computer Club, wo ich auch schon Mitglied war. Und das war mir einfach zu wenig. Und deshalb wollte ich eben auch zum Chaos Computer Club da Kontakt haben. Und natürlich hätte ich auch sehr gern da so ein Hackerspace gehabt in Bamberg. Aber das war nicht zu machen. Und ich hätte auch gewettet, dass das nie möglich sein wird.
Warum das? Warum? Wieso hast du das geglaubt?
Naja, es gab zu der Zeit ja noch keine Informatik.
Ja.
Und bis heute, ich meine, inzwischen gibt es Informatik in Bamberg, aber so viele Informatikstudenten sind da gar nicht. Denn man muss sich vorstellen, wer in Bamberg Informatik studiert, na, das sind dann doch schon eher diejenigen, die halt schnell durchs Studium kommen wollen. Also ich verallgemeinere, es gibt sicherlich auch andere. Und es gibt natürlich einen großen Bereich Wirtschaftsinformatik, angewandte Informatik. Das sind nicht so die typischen Hacker.
Okay.
Würde ich mal so sagen. Und wenn du guckst, aus welchen Leuten sich der Bamberger Hackerspace rekrutiert, dann sind das gar nicht so viele Studenten. Studenten eigentlich in der Minderzahl.
Mhm.
Sondern es sind vor allen Dingen Leute, die beruflich irgendwas mit Computern zu tun haben. Auch ein paar Selbstständige.
Mhm.
Und auch ein paar Schüler natürlich. Sowas gibt's natürlich auch. Es sind halt sehr unterschiedliche Leute und eine sehr große Vielfalt, auch altersmäßig, eben vom Schüler bis zu Leuten, die halt irgendwie berufstätig sind und da gibt es eigentlich auch keine richtige Obergrenze. Also ich gehöre da mittlerweile natürlich zu den Ältesten, aber ich glaube, da gibt es noch so ein paar hier in meinem Alter. Also es ist wirklich gut durchmischt. Es sind, glaube ich, inzwischen so ungefähr 50 Mitglieder, wobei natürlich nicht alle da aktiv sind. Also Klar. Ich würde mal sagen, gibt so 20 bis 30, die halt immer was machen. Mhm.
Dann
dient natürlich, und von denen natürlich wieder 5, die das meiste machen, Klar. An denen fast alles hängen bleibt. Ne?
Das sind immer diese
10%. Ja. Ne? Genau. Genau, von daher ist noch ein bisschen Luft nach oben, weil man ja sagt, 50, also wenn irgendwo 100 Leute sind, sind 10 Leute aktiv und einer macht alles.
Genau.
Das ist die 10%-Regel. Also so ist noch nicht. Also wie gesagt, das ist so die Zahl der Aktiven. Und also wie gesagt, das hätte ich nie geglaubt, dass das möglich ist. Einfach weil die Population in Bamberg dafür nicht da war. Und ich kannte außer der Linux-User-Gruppe ja auch kaum Leute, die sich für Computer interessieren. Die Linux-User-Gruppe hat sich dann auch mehr oder weniger in Wohlgefallen aufgelöst. Weil dann Leute weggezogen sind und so und ich bin ja dann irgendwann auch so ein bisschen weg von Linux. Ich meine, ich habe das nie aufgegeben, ist ja klar. Ein Server brauche ich das und es interessiert mich auch sonst. Aber ich hatte halt bei Linux festgestellt, dass ich einfach nichts mehr zustande bekomme. Ich habe einfach nur noch, ich hatte ja Gentoo Linux damals, ich habe da ständig emerged und aktualisiert und irgendwas gebastelt, also richtig auch viel rumgebastelt am Betriebssystem. Und das hat dann dazu geführt, dass ich plötzlich so ein bisschen auch meine beruflichen Dinge vernachlässigt habe. Ich habe nichts mehr produziert.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, ich muss was tun. Und habe mir dann gedacht, okay, ich schluck die bittere Pille, ich nehme jetzt doch ein
grafisches Unix.
Also ich nehme ein grafisches Unix, aber klar, ich lege mir einen Mac zu. Und gut, da werden mich jetzt viele Leute steinigen wollen deshalb, aber so war das eben. Und damit war ich ja auch nicht mehr so richtig, der kannst du nicht mehr zu Linux User Group gehen.
Da bist du der sozusagen der Außenseiter, der, ja, wie soll ich sagen.
Ja, also das ging dann nicht und das ging wohl anderen ähnlich. Und dann hatte ich sozusagen da meine Heimat verloren und war dann aber beim CCC Erlangen. Da hat man mich noch akzeptiert, trotz Apple-Endgerät. Und und wie gesagt, und in Bamberg hätte ich mich natürlich gefreut, wenn da auch was passiert. Und dann ist auch was passiert. Nämlich 2009 gab es plötzlich die Piraten. Und bei den Piraten haben sich halt Leute getroffen, die wollten eigentlich lieber CCC machen, glaube ich.
Okay.
Die waren nur nicht zum CCC vorgedrungen. Ich meine, das ist ja auch nicht, man weiß immer nicht, das sind irgendwie so Hacker, wenn man da keinen kennt. Ich meine, das ist ja so, wie es ist. Und dann waren sie halt plötzlich bei den Piraten, da war vielleicht die Zugangshürde nicht so groß.
Ja.
Und ich habe die natürlich dann auch so ein bisschen mit dem CCC in Verbindung gebracht. Dann sind sie zum Kongress, dann sind sie zum Camp 2011. Ja. Und auf dem Camp 2011, da war klar, wir machen was
jetzt
in dem Sinne. Und inzwischen, ich weiß gar nicht, wer da außer mir noch bei den Piraten ist, wahrscheinlich eher keiner mehr. Mhm. Aber sie sind jetzt da im Hackerspace. Also Hackerspace ist halt da dann auch so ein Spin-off von den Piraten. Und das ist natürlich dann schon ein etwas politischerer Hackerspace. Und deshalb war klar, die suchen natürlich auch die Nähe zum CCC oder wir suchen die Nähe zum CCC. Jetzt habe ich aber so viel drumherum erzählt. Interessanter ist natürlich, wie sieht das aus? Und da kann man auch sehen, wie man so einen Hackerspace gründet. Denn und das Problem ist ja immer am Anfang, und das gilt für alle Hackerspaces, wir werden uns ja noch ein paar andere angucken, die sind immer schnell zu klein.
Ja.
Und erstmal, am Anfang kann man sich halt keine großen Räume leisten.
Genau.
Und dann sind sie halt schnell zu klein. Und da waren die Bamberger ganz geschickt, beziehungsweise es war einfach der Zufall, der da geholfen hat. Und zwar gab es bei der Raumsuche, also wir haben uns dann ja gegründet im Oktober 2011, haben einen Raum gesucht und so Ende 2011 sind wir aufmerksam geworden auf eine leerstehende Gaststätte. Und von der konnten wir den Hinterraum, also den Backspace, deshalb auch der Name Backspace, anmieten. Und im Vorderraum war nichts, da war die leerstehende Gaststätte.
Ja.
Und da war halt immer der große Traum, wenn wir mal groß und stark sind, dann mieten wir den Vorderraum noch mit. Da waren dann, da stand dann Gerümpel rum, beziehungsweise trafen sich dann irgendwelche, so eine Esoterikergruppe einmal im Monat in diesem Vorderraum. Wir waren halt im Hinterraum. Mhm. Ja, und dann hat sich sehr schnell herausgestellt, dass wir doch ganz schön viele sind, dass der Hinterraum zu eng wird. Und dann hat der Vermieter uns angeboten, den Vorderraum mitzumieten. Und die Mietforderung war jetzt auch nicht so schlimm.
Ja.
Und dann haben wir halt zusammengeschmissen, jeder noch was draufgeschlagen auf den Monatsbeitrag. Und dann haben wir den Vorderraum auch noch gemietet. Und jetzt ist es natürlich richtig schön groß. Vorne, wenn man reinkommt, so eine Lounge, daneben die Küche, das war ja mal eine Gaststätte, da gibt es also auch eine Küche, die hat auch eine wichtige Funktion. Dann gibt es so einen Durchgang mit Toiletten, für Gaststätten brauchen wir ja zwei Toiletten, die eine Toilette haben wir erstmal stillgelegt und einen weiteren Arbeitsraum rausgemacht. Okay.
Unisex Toilets sozusagen.
Ja, naja, es war ja klar, wir brauchen nicht zwei Toiletten und die Herrentoilette mit diesem Pinkelbecken, das war halt unschön. Mhm. Das haben wir rausgerissen, das Zeug, die Rinne haben wir aufgefüllt.
Okay.
Und der Vermieter hat uns das ja erlaubt und da haben wir da jetzt unsere CNC-Fräse drin.
Okay.
Das ist jetzt ein hygienischer, schöner Raum, der gut passt für die CNC-Fräse. Und dann gab es noch so einen Vorraum für die Toiletten, da haben wir die Strickmaschine reingestellt und dann nochmal so einen Zwischenraum zwischen dem Vorderraum und dem Hinterraum, da steht der Serverschrank drin. Ja, und dann haben wir von dem Vorderraum, weil der so um die Ecke ging, einen Teil abgetrennt, da eine Wand reingezogen und haben jetzt auch noch ein zusätzliches Labor dadurch. Und der Hinterraum ist halt nach wie vor so der Raum fürs traditionelle Hacken.
Ja.
Und Vorderraum zum Chillen. Mhm. Und dann haben wir halt noch dieses Labor zum Basteln, den CNC-Raum, den Strickraum. Und dann haben wir in dem großen Raum, wo die Lounge drin ist, auch noch so ein Teil abgeteilt als Spielecke.
Okay.
Mit so einem kleinen Podest, da kann man noch Sachen drunter schieben. Und man kann, also auf das Podest kann man halt nur mit Hausschuhen. Das ist dann auch so ein bisschen dann nochmal, dass es so ein bisschen gemütlicher ist.
Das ist natürlich auch sehr schön. Aber das ist ja so, die Elemente, die dieser Hackerspace hat, sind so mittlerweile so die klassischen Elemente. Du schon sagtest, als dritten Raum, wo man halt seine Freizeit drin verbringt und natürlich auch Hunger hat, ist meistens so eine Küche ganz, ganz praktisch, obwohl ich, ich kenne ganz, ganz viele schlechte Beispiele, wo es nicht klappt mit der Küche, und ganz wenig gute Beispiele. Aber natürlich so. Also
mit dem Aufräumen klappt es natürlich bei uns auch nicht.
Ja.
Aber wir haben halt einen Küchenoberst da, den Christian. Und der achtet halt so ein bisschen drauf, dass die Küche
stimmt. Ja, brauchst du
auch. Das bleibt zwar oft an ihm hängen, das tut mir dann auch leid. Und manchmal muss man sich auch an die eigene Nase fassen und auch mal an die Nase von anderen Leuten. Ja, also von daher. Aber es geht, glaube ich, ganz gut mit der Küche. Es ist auch erstaunlich, wir hatten am Anfang so einen Putzplan, das war immer so ein Stress, wenn man dann dran war mit dem Putzen. Das haben wir auch aufgegeben und ich finde den Backspace trotzdem immer noch sauber, weil die Leute halt doch ab und zu mal was machen. Und das ist eben schon gut, ja.
Das ist halt so ein Problem, wenn halt du so eine Räumlichkeit betreibst mit auch Leuten mit verschiedenen Interessen und verschiedenen Schwerpunkten, da ist halt dieses Thema Aufräumen halt irgendwie lästig, weil da kann man halt nicht hacken, es ist halt irgendwie nicht gerade produktiv und wenn man den ganzen Tag irgendwie arbeiten war und einfach jetzt nur ein bisschen Freizeit verbringen möchte, ist halt für viele nicht das größte Freizeiterlebnis, einfach mal so putzen.
Ja. Ja, das war auch, als wir die Putzliste noch hatten. Dann fiel das in die Semesterferien. Dann war ich sowieso nicht so viel in Bamberg. Da war ich aber dran, dann bin ich halt da hingefahren. Mhm. Dann bin ich extra sozusagen hingefahren zum Putzen. Da habe ich auch gedacht, wer bin ich denn? Mhm. Also, das ist, seither habe ich vielleicht zu wenig geputzt, das stimmt. Also ich gebe das jetzt hier offen zu. Ich müsste mehr putzen, das ist klar. Gut, jetzt kann ich auch den Bambergern Bescheid sagen, dass ich über sie spreche hier, nachdem ich das Geständnis gemacht habe. Es gibt natürlich einen Chat, das muss man auch dazu sagen.
Genau.
Praktisch alle Hackerspaces betreiben so einen Kanal bei Freenode oder Hackint, also im IRC. Und ja.
Ja, so Infrastruktur ist, glaube ich, immer ganz wichtig für so einen Hackerspace. Jetzt nicht nur Küche, Couches und so weiter, sondern auch Kommunikationsinfrastruktur. Also wie du schon sagtest, irgendwie IRC, Java, also auch man betreibt auch gerne dann die
Webseite.
Webseite.
Das sind auch oft Wikis, die muss man natürlich auch pflegen. Und ja, aber das ist zum Beispiel auch beim Backspace sehr geschickt gemacht. Die haben einen Wiki, wo sie mit so einem Plugin halt auch so einen Blog eingebaut haben.
Ja.
Das ist also eigentlich ein Wiki, aber man hat so eine Blog-Funktion.
Mhm.
Das finde ich eigentlich sehr schön. Außerdem sind im Wiki natürlich alle Projekte dokumentiert und da ist eben auch oben so ein Open-Closed-Widget, wo man sehen kann, ist offen und wie viele Leute sind gerade da.
Mhm.
Und das ist natürlich auch praktisch. Außerdem gibt's, wird sowas auch von hackerspaces.org angeboten. So ein Tool, dass man halt immer sehen kann, ist offen oder nicht offen, ist okay. Jemand da. Also das finde ich auch sehr praktisch. Naja, und gechattet wird halt über IRC, also in den meisten Hackerspaces, die ich kenne. Und da ich ja auch mal ERFA-Repräsentant war, habe ich auch immer noch sehr viele Fenster offen aus den verschiedenen Hackerspaces. Ich kann ja gerade mal gucken. Backspace habe ich natürlich offen. Zum Backspace will ich aber noch sehr mehr sagen. CCCB habe ich offen.
Mhm.
Chaos trifft Dortmund.
Mhm.
Können wir auch drüber sprechen. Leitstelle 511.
Ja. Oh, in Hannover, ja.
Hannover. Hasi.
Hasi?
Hasi, siehste. Ich kann dich immer noch verblüffen. Du bist die als Experte.
Hasi.
Hasi ist ein schöner Hackerspace, auch relativ groß. Muss man gesehen haben. Ist auch in Bahnhofsnähe. Das ist der Hackerspace Siegen.
Ah, okay.
Bytespeicher?
Ja.
Da muss ich noch hin. In Erfurt. Oh, das ist der Luto. Das ist irgendwie dazwischen kam noch ein anderer. Ach, ich habe gar keine mehr. Ich habe ein paar Fenster zugemacht hier, weil es zu viel wurde. Okay, also ich habe. Also das ist auch ganz interessant, dann sieht man immer so ein bisschen, was läuft so und wenn ich irgendwo in der Stadt bin oder in der Nähe, gehe ich auch immer gerne hin. Oft sind die ja sogar in der Nähe des Bahnhofs. Also
ja.
Ich habe schon gesagt, Hasi ist in der Nähe des Bahnhofs, Backspace ist ganz nah am Bahnhof, da fällt man praktisch rein
ja.
Aus dem Zug. Ganz nah am Bahnhof auch Göttingen.
Ja.
Also Göttingen ist ja auch so eine wichtige ICE-Strecke, da kann man schnell raus zum Hackerspace. Und dann ein ICE später nehmen. Die fahren ja im Stundentakt. Oder da kann man auch mal 2 Stunden zwischendurch zum Hackerspace. Nee, also es ist wirklich schön. Ich mache das auch, wenn ich mit dem Auto fahre. Ich fahre ja ungern lange Strecken mit dem Auto und das ist ja für mich schwer erträglich, weil ich da sofort irgendwie unkonzentriert bin und bevor ich da noch einen Unfall mache, mache ich halt immer gerne mal eine Pause. Und also wenn ich zum Beispiel über die A2 fahre, bietet sich Hannover an, die
genau.
Leitstelle 511. Göttingen bietet sich an, an der A7. Naja, es gibt halt verschiedene Möglichkeiten. Ja. So, also ich wollte noch zum Backspace zurück, weil das ja sozusagen mein Homebase ist.
Genau. Dein dritter Raum.
Mein dritter Raum. Ja, wenn ich in Bamberg bin, ist das mein dritter Raum. Und bin ich ja oft. Also wie gesagt, vorne dann diese Lounge. In der Lounge ist auch eine große Leinwand. Das haben auch praktisch alle Hackerspaces gemeinsam. Und da hängt dann auch ein Beamer an der Decke. Da kann man Vorträge hören.
Genau.
Und Vorträge halten. Und da kann man auch mal einen Film sehen oder so. Und das ist ja auch so ein bisschen, also es geht ja auch um Content. So ein bisschen. So, und wo wir gerade dabei sind, diese Lounge dient natürlich auch als Treffpunkt für befreundete Kreise. Also treffen sich die OpenStreetMapper, da treffen sich, also in Bamberg jetzt, aber das ist in anderen Hackerspaces ja ähnlich.
Genau.
Also in Göttingen zum Beispiel treffen sich die Python-Gruppe trifft sich dort. Die gibt es jetzt in Bamberg wahrscheinlich auch bald, weil gerade ein Python-Kurs am Hackerspace stattfindet. Und die Freifunker treffen sich dort. Es gibt jetzt auch einen Freifunk-Access-Point im Hackerspace in Bamberg. Also das ist ganz schön. Und hinten wird halt mehr so gebastelt und gehackt. Ja, im eigentlichen Hinterraum Backspace.
Ja. Ja.
Und Backspace bedeutet ja auch Backspace, wenn man es anders ausspricht. Und ja, das haben wir uns eigentlich jetzt, ich weiß noch gar nicht, ob es wirklich durchgeführt worden ist, aber geplant haben wir es, dass auch gebacken werden soll. Aber es wird viel gekocht.
Okay, ist schön.
Ja, das wäre Bamberg. Jetzt darfst du einen vorstellen.
Ja, zum Beispiel, welchen ich ja ganz gut kenne, ist ja das Raumzeitlabor. Das ist in Mannheim.
Ja.
Wie ich schon sagte, das ist ja so.
Du ja zur Gegenfraktion gehört.
Ja, genau. Ich bin sozusagen der Hinterbliebene.
Hinterbliebene.
Ja, das war halt, wie gesagt, da habe ich es auch miterlebt, wie so eine Space-Gründung vor sich geht, auch mit allen Problemchen. Das ist ja nicht immer so alles glatt, wie man sich das vorstellt. Ja, der Mannheimer Hackerspace im klassischen Sinne ist halt das Raum-Zeit-Labor. Das befindet sich in einem Industriegebiet, auf einem Firmengelände. Und da ist halt ein Teil sozusagen auf diesem Firmengelände ist halt auch für Drittfirmen sozusagen überlassen. Da ist zum Beispiel auch ein Logistikdienstleister und noch ja andere Möglichkeiten, aber andere Firmen noch. Und da ist auch unter anderem das Raum-Zeit-Labor drin. Und das macht halt, ist halt auch ein klassischer Hackerspace mit mehreren Räumen und einer Empore, die gebaut wurde, weil es ein Industriebau ist, sind natürlich die Deckenhöhe relativ hoch und natürlich hat man gedacht, okay, den Platz zu verschenken wäre sehr schade. Da gibt es halt oben dann einen Bereich, wo man halt so ein paar Couches stehen hat, ein großes Mischpult für Audioproduktionen und ein paar Konsolen. Dann gibt es praktisch unten auch so der klassische Bereich einer Werkstatt, wo man halt so irgendwie fräsen, drehen, schleifen kann. Dann halt so diesen klassischen Lounge-Bereich, will ich es jetzt nicht nennen, aber so diesen Arbeitsbereich, wo halt Tische und Stühle stehen, wo man halt mit seinem Rechner dran sitzen kann, um zu arbeiten. Auch mit einer großen Leinwand, wo auch regelmäßig Vorträge stattfinden. Ja, dann halt auch eine Gemeinschaftsküche, wo halt auch viel gekocht und gebacken wird. Dann ein Bereich, wo halt Strickmaschinen, Drucker und so weiter drinstehen, wo halt auch dann Leute halt jetzt fernab von Technikbastlereien auch, wie gesagt, auch sticken und drucken und pressen und so weiter, wo man halt auch andere Dinge machen kann, außer mit dem Computer. Ja, ist auch mit allen möglichen technischen Raffinessen ausgestattet. Wie schon gesagt hast, irgendwie, wie viele Leute sind gerade da, ist der Raum gerade offen, da gibt es irgendwie einen Pizza-Bestellbot, wenn halt Leute im IRC sind und haben irgendwie Hunger oder wollen sozusagen jemanden ausrufen, gibt es da so ein Rundumlicht und so weiter und so fort.
Ja, das haben wir auch.
Da gibt es halt so Sachen, die man halt einfach braucht, wenn man gemeinschaftlich so einen Raum pflegt und betreibt. Dann braucht man einfach so ein paar, Helferlein, die halt dieses Zusammenleben auch ermöglichen, weil, wie du schon sagtest, du hast irgendwie auch keine Lust, dich da irgendwo allein hinzusetzen und halt zu hoffen, dass jemand vorbeikommt, sondern das ist halt eher so für den Dialogfall.
Ja. Ja. Naja, in den Hackerspaces ist es ja inzwischen so, also in Berlin ist ja im CCCB und ich denke auch in der Seabase eigentlich immer was los.
Ja, ist sicher.
Und in Bamberg, da gab es so eine Phase, so bis vor kurzem, wo ich mittwochs da meistens allein saß, war Mittwoch gerade auch so ein Tag, wo ich das Bedürfnis hatte, in den Hackerspace zu gehen. Aber das hat sich auch gewandelt. Also es ist jetzt eigentlich auch jeden Tag was los. Und also auch der Mittwoch, der immer so ein bisschen traurig war, ist inzwischen so, dass also wenigstens eine Person noch da ist. Und das ist ja schon was wert, ne?
Das ist ja, weil du gerade sagtest, wann was los ist. Es gibt ja so bei den meisten Hackerspaces so Tage, die halt, sag ich mal, Club oder intern only sind oder dann so öffentlichen Tage. Und dann so.
Naja, also da gibt's jetzt zwei Schulen.
Ja.
Da gibt's halt, ich sag ja mal, die Berliner Schule, weil das in gewisser Weise auch bei der Seabase so ist. Mhm. Das ist halt die, in der DDR sagte man, glaube ich, die Scheiß-Teilnehmer gibt, also die allgemeinen Leute.
Ja.
Und dann die Eliten-Leuten.
Ja.
Die Eliten-Leute, die halt dann so einen Member-Bereich haben oder beim CCB ist halt so, die echten Mitglieder können halt immer kommen. Mhm. Und die nicht echten, also die unechten, also die,
Nichtmitglieder. Sondern
das gemeine Volk, die dürfen halt nur zu bestimmten Zeiten kommen.
Ja.
Und das hat man damit begründet, dass ja auch irgendwie coole Hacks gemacht werden und das soll dann nicht gleich publik werden, dann braucht man halt so ein Web of Trust. Ja, schön und gut. Und dann gibt's halt die andere Herangehensweise im Backspace zum Beispiel oder auch im Raumzeitlabor. Ich weiß nicht genau, ob es im Raumzeitlabor auch so ist, aber im Backspace war ich nun ganz sicher, dass man gesagt hat, also uns geht's darum, hier offen zu sein.
Mhm.
Und man kann, also die Leute sind immer willkommen. Es gibt keine Bereiche oder so, die nun geschlossen sind.
Ja.
Klar, es gibt bei der Mailingliste gibt es auch eine interne Mailingliste, aber auch da ist das, ja, hat halt so eine Tradition, dass man eine interne und eine allgemeine hat. Aber eigentlich soll nach Möglichkeit alles öffentlich gemacht werden.
Ja, ja, das ist richtig. Gut, ich kann beide Varianten verstehen. Typischerweise, glaube ich, ist so der offene Umgang ganz gut, wenn man aber dann Rückzugsmöglichkeiten hat. Weil manche Leute, wie du schon sagtest, wollen halt ihre Freizeit verbringen mit Leuten, die halt die gleichen Interessen haben, also sprich im gleichen Verein sind und dann mit denen dann irgendwie rumnörden und da jetzt eigentlich nicht vielleicht unbedingt in ihrer Freizeit nochmal irgendwelche anderen dahergelaufenen Leute da irgendwie nochmal zu bespaßen und so weiter. Ja, viele wollen das ja für ihr, wie gesagt, drittes Wohnzimmer oder fürs Wohnzimmer nutzen und dann halt auch mal so unter sich sein. Dafür haben sie ja das ja auch gemacht, sonst könnten sie sich ja auch gleich in die Stadt reinstellen und da so Sachen machen. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass du beides hast. Du hast als A Rückzugsmöglichkeit für dich und deine Mitglieder und deine Freunde und deine Kumpels und die ganzen Member, aber auch die Möglichkeit des beibehältst, dass du natürlich auch neue Leute dazulässt,
ja, klar,
die damit dazukommen, weil davon lebt es ja auch.
Genau, sonst ist das so eine Inzucht, das möchte man auch nicht.
Und dann schmort man so in dem eigenen Saft und öffnet sich nicht und dann ist das natürlich auch für viele, also meistens merkt man so die Hackerspaces oder die Vereine, die sich dann verschließen, die kriegen, das läuft immer von ganz gut, weil man hat halt die Leute, die man kennt und alle sind sehr happy und irgendwann schmort man halt so im eigenen Saft und dann wieder rauszukommen und sich wieder zu öffnen, fällt vielen extrem schwer. Und dann entsteht auch häufig mal so eine Abwehrhaltung. Ja, jetzt kommen irgendwelche neue und die Leuten werden denen nicht die Chance geben, sich auch in so einem Verein einfach einzubringen oder auch einzuleben. Weil viele Leute entwickeln sich ja auch über so Hackerspaces, also auch in der Persönlichkeit extrem weiter.
Ja, ja.
Man gibt ja denen ja jetzt auf einmal so eine Art Freiraum mit den passenden Tools und den passenden auch Räumlichkeiten und dann merkt man auf einmal, wow, guck mal, der kann total die coolen Sachen machen, wenn man den mal von alleine lässt, die er vielleicht vorher in den eigenen vier Wänden gar nicht machen konnte oder gar nicht die Inspiration bekommen hat, auch irgendwie sowas zu tun.
Ja.
Also ich finde, es ist auch als Kreativraum immer extrem wichtig, dass man halt, darum sind ja diese verschiedenen Punkte da. Gell? Ich sage immer, wenn jemand in so einen Hackerspace reinkommt, als man die Intention hat, erstmal vorbeizukommen, sich dafür erstmal interessiert, dann wärst du, wenn du den mal rumführst, der wird irgendwas finden, wo er hängen bleibt, also was ihn interessiert. Und wir haben so ein Thema gehabt, auch mit Frauen, die gesagt haben, naja, das ist ja irgendwie jetzt die ganzen Nerds sind nur Männer und irgendwie sind die alle da am Hacken und Löten und Basteln. Das wollen die eigentlich gar nicht, aber interessieren sich schon für die Subkultur. Und dann ist ja zum Beispiel, das klingt jetzt auch ein bisschen doof, aber diese ganze Geschichte mit diesem Stricken gekommen, wo sie sagen, komm, das ist so vielleicht mein erster Einstieg. Und dann festgestellt haben, oh, wenn ich jetzt diese Maschine modifiziere mit einem Arduino oder der Erweiterung hinzufüge, dann ist das auch, auf einmal löte ich dann auf einmal auch und interessiere mich dafür oder ich möchte es lernen. Und so nutzt man vielleicht auch solche Sachen als Enabler. Ne? Auch auch von der anderen Seite, wo jemand sagt, keine Ahnung, ich bin doch jetzt irgendwie nicht kein Stricker oder möchte doch jetzt irgendwie keine nichts bedrucken, sondern ich möchte irgendwie nur coole Sachen hier hacken. Und dann entstehen ja auch solche Sachen, wo man sagt, okay, der eine braucht irgendwie vielleicht ein Modul oder eine Schnittstelle für irgendein Gerät. Ein anderes sagt, oh, sowas kann ich machen, aber ich habe mit dem Gerät nichts zu tun oder interessiere mich dafür eigentlich gar nicht so. Und dann kommt man genau zu diese Synergieeffekte und da entstehen halt extrem tolle Sachen.
Ja, sicher. Ich meine, ich hätte doch nie, also ich habe jetzt, ich mache ja jetzt so viel mit Sprachanalyse mit Python.
Ja.
Ich wäre überhaupt nicht auf die Idee gekommen, das zu tun, ohne den Input vom Hackerspace.
Ja.
Also das ist, und das hat ja dann auch so viele Wellen. Ne? Also ich habe das jetzt gemacht, dann hatte ich jetzt eine Doktorandin, die was mit Python gemacht hat und so. das hat einfach unheimlich, also sie hat das natürlich unabhängig von mir sich überlegt und dann hat sie einfach von mir entsprechend positives Feedback gemacht, weil ich das ja auch machen wollte und das ist einfach unglaublich, was einfach aus so einem Hackerspace entsteht. Und wenn man ganz ehrlich ist, das hatte ich neulich mal mit Tim besprochen, wenn man bedenkt, da saßen wir alle mal im CCCW zusammen, was sich daraus alles entwickelt hat, allein ja. Die ganze Podcast-Szene.
Klar.
Ich habe ja darüber auch geblockt, dass irgendwie eines Tages 2005 eben Tim dann kam und über Podcasts gesprochen hat im Berliner Club, so ganz spontan. Und ja, so ging das los. Und jetzt sitzen wir hier im Podcasten. Also genau. Ich meine, das ist ja alles irgendwo mal aus so einer Art Hackerspace, bevor man das Hackerspace genannt hat, entstanden.
Genau. Mhm. Ich finde auch, das ist immer ganz schön, weil so ein Hackerspace führt auch Leute zusammen, die dann auch Dinge tun, die vielleicht nicht in diesem Hackerspace dieser Hackerspace keine Möglichkeiten zum Beispiel dafür bietet. Gell? Mhm. Also wie wir jetzt auch. Wir haben uns auch über den Club sozusagen kennengelernt und hätten jetzt gesagt, okay, jetzt so ein Podcast-Studio in einem Club, also jetzt im CCCB aufzubauen, wäre jetzt schwierig gewesen, gell?
Ja.
Weil einfach die Räumlichkeiten nicht dafür da sind.
Genau.
Und darum ist halt sozusagen daraus jetzt einfach eine Erweiterung, sage ich einfach mal, passiert, wo man sagt, okay, im Core sind wir irgendwie alle CCC und Ökosystem, aber in unserem, sag ich mal, in unserer Subkultur als des Podcastens haben wir uns halt dann irgendwo mit dem Podcast-Raum halt zusammengetan. Gell? Mhm. Und jetzt mal einfach mal so jetzt in den Raum gesponnen, so entstehen ja auch wieder andere Projekte, Dinge und Räumlichkeiten. Gell? Mhm. Vielleicht stellen wir irgendwann fest, dass wir nicht mehr zu zweit, sondern zu sechst hier sitzen und sagen, wir brauchen noch zwei Räume dazu. Mhm. Und auf einmal haben wir so eine Art Podcast-Hackerspace hier. Gell?
Ja, das ist ein thematischer Schwerpunkt.
Genau,
darauf wollte ich auch noch kommen. Das ist jetzt eine gute Überleitung. Also erstmal nochmal ein Hinweis auf meinen Blog, also mar-online.de. Da habe ich tatsächlich am 1. November 2005 gebloggt über Podcasts. Ich habe das bewusst mit T geschrieben, weil ich so das Wort zuerst wahrgenommen hatte. Deshalb steht auch in dem Artikel. Und das führt dazu, dass ich bis heute Zugriffe von Google auf meinen Blog habe, weil Leute nach Podcasts mit T suchen.
Ja.
Schon ganz praktisch. Naja, wie auch immer. Also Enabling ist halt so ein Aspekt, der halt eine ganz große Rolle spielt. Und eben, wir haben allgemeine Hackerspaces, da haben wir jetzt schon zwei genannt, Raum-Zeit-Labor, Backspace, gut, wir haben auch C-Base genannt, Chaos Computer Club Berlin. Haben wir uns weniger jetzt damit beschäftigt mit den beiden, können wir auch noch vielleicht einiges dazu sagen, aber das Interessante ist eben, dass es inzwischen auch so themenspezifische Hackerspaces gibt.
Genau.
Also einer wäre zum Beispiel unser Phonodrom. Mhm. Ja. Also ich würde schon sagen, das ist ein themenspezifischer Hackerspace, auch wenn wir jetzt nicht so viele Leute hier sind, aber es ermöglicht auch Dinge und es ermöglicht auch neue Dinge. Hier haben sich auch schon andere Leute getroffen als nur wir.
Genau.
Also das ist schon auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Und dann gibt es natürlich auch noch spezifisch, oder was heißt noch spezifischer, das ist ja schon sehr spezifisch, aber zum Beispiel das Afra.
Genau.
Oder die Afra, glaube ich. Die ist ja nun, da gibt's ja nun ganz klare Themenschwerpunkte. Also Afra macht vor allen Dingen ja so Vintage Computing und so.
Genau.
Wir haben ja auch das Vintage Computing Festival organisiert. Also irgendwie, um das kurz zu erklären, Vintage Computing, da geht's um die Nutzung von alter Hardware.
Genau, alten Computer, ja.
Ja, alte Computer, genau. Und damit ist natürlich auch eine ganz spezifische Thematik angesprochen. Gut, es ist jetzt falsch zu sagen, dass die AFRA, die Abteilung für Redundanzabteilung, nur Vintage Computing macht, aber das ist ein thematischer Schwerpunkt. Ja. Also die machen zum Beispiel auch zum Beispiel CB-Funk, da hatten sie so einen CB-Funk-Kurs, wo ich auch fast hingegangen wäre. Es ging dann aber zeitlich doch nicht so gut. Wo die schon einen günstigen Termin für mich hatten. Ja, also das ist dann schon thematisch ein bisschen eingegrenzt.
Ja, gibt ja auch Hackerspaces, die sich zum Beispiel jetzt mit Elektrifizieren von Fahrrädern beschäftigen.
Mhm.
Auch hier in Berlin, was ja, auch so ein
Themenschwer. War auch ein Themenschwerpunkt von der Raumfahrtagentur.
Genau. Mhm. Dann gibt es ja zum Beispiel auch das 3D-Headquarter in Berlin.
Da genau.
Was sich halt rund um 3D-Druck, 3D-Scannen halt beschäftigt. Dann gibt es auch, ich glaube, noch eine Audiofabrik in, oder sowas, würde ich mal gucken, wie das heißt, das Ding. Audiolab Berlin, genau.
Mhm.
Was halt so mit Audioproduktion einfach, ja, dass da praktisch den ja Themenschwerpunkt ist.
Mhm.
Also die machen halt auch so Synthesizer-Zeug und sind halt, treffen sich halt so auch viele Musiker. Mhm. Das ist also, ja, das geht halt auch, das driftet auch in verschiedene Richtungen ab, gell? Es ist halt alles ein Hackerspace in dem klassischen Sinne, weil halt da irgendwas kreativ mit Dingen umgegangen wird. Aber es muss nicht immer der Schwerpunkt auf Computer und Technik sein, sondern wie wir jetzt hier sehen, auch an, ja, kann auch der Themenschwerpunkt ein ganz anderer sein.
Mhm. Ja, da du noch das Thema Frauen vorhin erwähnt hast, ich glaube, das ist, hat sich auch schon sehr verändert. Also im Raumzeitlabor sind relativ viele Frauen unterwegs. Und ich glaube auch in Bamberg, also bei den Aktiven, ich sage auf jeden Fall, würde ich sogar sagen, Viertel Frauen.
Mhm.
Und insgesamt, das kann ich jetzt nicht so abschätzen. Es sind vielleicht ein paar weniger und Fünftel Frauen, vielleicht, weiß ich nicht. Aber es sind eben schon auch, na, das hat sich sehr gewandelt. Also wenn ich noch denke, so an die Anfangszeiten hier in der Seabase oder nee, doch, in der Seabase war es schon anders. Bei unserem Wikipedia-Stammtisch.
Ja.
Wikipedia-Stammtisch war sogar teilweise Frauenüberschuss.
Ja.
Während, wenn man dann in der Member-Area war, das dann deutlich abgenommen hat. Und damals waren im CCCB waren vielleicht zwei Frauen. Und das ist inzwischen auch ganz anders.
Ja, zum Glück.
Also das hat sich doch sehr positiv gewandelt. Das liegt vielleicht auch daran, dass man eben die Aktivitäten ein bisschen diversifiziert hat.
Genau.
Dass es halt diese Wikipedia-Community auch gab, schon Anfang des neuen Jahrtausends. Und das hat dann doch dazu geführt, dass also mehr Frauen da auch unterwegs sind.
Ja, also auch, finde ich auch, weil die Themen, wie gesagt, breiter geworden sind. Ich denke, für viele Frauen, die halt jetzt nicht so technisch begeistert sind, ist so der Zugang zu so einem Hackerspace erstmal so immer mit Fokus, es ist irgendwie immer was mit Technik. Aber ich denke, erst beim zweiten oder dritten Mal hingucken, entdeckt man auch, dass es nicht nur Technikfokus ist, obwohl natürlich in erster Linie das gemacht wird, gell? Ganz klar.
Ja, ja. Ja, ja. Ja, in Berlin gab es ja auch mal tatsächlich so eine Aktion, da sollte ja ein Kultur-Hackerspace gegründet werden.
Mhm.
Und dann ist das aber, glaube ich, nicht wirklich, das hat dann nicht wirklich stattgefunden am Ende. Aber es gab da mal so einen Aufruf.
Okay, das ist dann eher für Art and Beauty oder Kultur.
Art and Beauty, naja, ja, gut, Art and Beauty ist natürlich auch ein Aspekt von Hackerspaces. Kann man auch sehr schön sehen. Also bei meinem ersten Hackerspaces-Vortrag habe ich zum Beispiel ein Foto gezeigt aus dem NYC Resistor.
Mhm. Resistor, ja.
Also dem Hackerspace in New York. Ja. Also einem Hackerspace in New York.
Mhm.
Also dem wichtigsten, also jedenfalls der so ein bisschen auch dieses deutsche Element der Hackerspaces aufgenommen hat.
Mhm.
Da hängt danach zum Beispiel ein Clubmate-Plakat rum.
Nur echt mit Clubmate-Plakat, ja.
Das ist übrigens auch nochmal ein interessanter Punkt. Der deutsche Sprachraum und die Hackerspaces. Also ja, und da gibt es halt auf dem Bild unheimlich viel Art and Beauty zu sehen.
Mhm.
Also das ist schon ein ganz wichtiger Aspekt. Ja, also natürlich ist die Idee der Hackerspaces nicht unbedingt ursprünglich aus Deutschland. Also ich habe ja über die Geschichte der Hackerspaces auch so diesen Vortrag gehalten.
Ja.
Also sicherlich so die Urmutter der Hackerspaces ist sicherlich der Model Rail,
genau,
Road Club beim MIT gewesen. Aber also hin zu den modernen Hackerspaces hat, glaube ich, Deutschland schon eine wichtige Rolle gespielt.
Das sehe ich auch so. Ich glaube, dass beim MIT dieser Start war sozusagen ein themenbezogener Raum. Das, glaube ich, ist bei uns in Deutschland andersrum gewesen. Bei uns hat sich erst, sage ich mal, diese Räumlichkeiten erstmal für Allgemeinaktivitäten gemacht und dann sich themenbezogen sozusagen abgegliedert.
Ja.
Und
ja,
in den USA ist es genau andersrum gewesen. Man war erst genau für eine Thematik das ist sozusagen.
Ein interessanter Aspekt. Ja. Ja.
Und ich glaube, diese Hackerspace-Kultur kommt natürlich auch sehr stark geprägt durch den Chaos Computer Club, also durch die ganzen Vereine, die halt irgendwie schon Räumlichkeiten hatten und dann diese Räumlichkeiten nicht als klassische Vereinsräume, wo halt irgendwie, keine Ahnung, Tische und Stühle drin sitzen, um halt irgendwelche Vereinsthemen zu machen, sich entwickelt haben in Bereiche, wo halt einfach noch mehr gemacht wird. Und aus diesen Mehrbereichen ist dann, glaube ich, sozusagen dieser Hackerspace entstanden. Mit den halt den allgemeinen Themenschwerpunkten, also erstmal, wie gesagt, einen Raum zu schaffen für andere Dinge und dann, wie gesagt, dann erst später sozusagen die Spezialisierung in verschiedene Sub-Hackerspaces,
nenne ich es einfach mal. Ein interessanter Aspekt. Also ich glaube, dass bei den Hackerspaces natürlich auch Berlin eine besondere Rolle gespielt hat.
Ja.
Also die Seabase, der immer so als Vorbild, und es lag natürlich auch die Entstehung der Seabase und dann auch der anderen Hackerspaces. Am Anfang lag natürlich auch an der günstigen Immobiliensituation in Berlin.
Definitiv.
Und dass dann hier viele Leute hergekommen sind, die eben auch was Neues machen wollten.
Ja.
Und das hat natürlich dann ausgestrahlt international. So dass man dann wieder so ein Modell hatte, an dem man sich orientieren konnte für Hackerspaces überall in der Welt.
Man hat ja gesehen, dass auch anfangs in die Seabase auch viele Leute gekommen sind und gucken, wie wir das gemacht und dann diese Idee auch mitzunehmen und in anderen Städten, Ländern einfach dann zu verbreiten. Also da haben wir, glaube ich, oder hat die Seabase da auch ganz gute Arbeit geleistet, um einfach zu missionieren, ne? Zu sagen, pass auf, hier gibt's sowas und das könnt ihr auch, weil es ist nicht schwierig, sowas zu tun. Ne?
Genau.
Und dann halt auch diese Kultur dieses Hackerspaces dann in die Welt rauszubringen. Natürlich auch mit dem Vorteil, dass sie sich dann auch so geöffnet haben, zu sagen, okay, natürlich den Leuten, die vorbeikommen, wir zeigen euch, was wir hier machen, wie wir es machen.
Genau.
Und das einfach dann, wie gesagt, dass die es einfach mitnehmen können und auch das selbst hinzubekommen.
Genau. Na sicherlich, ich meine, die Hackercamps und der Kongress und so, also der CCC hat da sicherlich einen großen Anteil.
Denke ich auch.
Also das kann man nicht anders sagen. Und ich glaube, das ist auch, ich meine, warum ist der CCC so erfolgreich? Das liegt hier, glaube ich, auch genau an der an dieser dezentralen Struktur und dass man überall auch direkt mitmachen kann.
Ja.
Ja, das ist, glaube ich, schon nochmal ein wichtiger Aspekt.
Das sehe ich ganz genauso.
Ja.
Und vor allem du auch der CCC ja auch mit seinen zentralen Veranstaltungen genau diese Leute ja zusammenbringen. Mhm. Gell? Und ich will gar nicht wissen, wie viele Chaos-Treffs oder Hackerspaces sich gegründet haben, weil sich die Leute aus der Region das erste Mal auf dem Kongress auf dem Camp getroffen haben.
Im Grunde ja auch beim Backspace. Ich habe da zwar die Piratenpartei vorhin so lobend erwähnt, aber ohne den Impetus, da gemeinsam auf dem Camp irgendwas zu machen und das Camp Village, was wir dann da hatten, wäre es ja auch nicht so gekommen, wie es gekommen ist.
Genau. Ja. Und ich denke, das ist halt eine ganz gute Plattform, wo halt sich Leute treffen und dann sagen, komm, das können wir auch. Und das Schöne ist ja, da man merkt ja so auch von unseren Mitgliedern, die kriegt mal jemanden einen anderen Job in einer anderen Stadt und dann fährt er sozusagen oder zieht in diese Stadt rein und bringt den Spirit und vielleicht auch schon die Erfahrung, die er mit einem anderen Hackerspace gemacht hat, einfach auch in diese Stadt mit und dann hilft es auch da vor Ort sozusagen die Kultur da weiter zu fördern und solche Sachen auf die Beine zu stellen, weil wie du schon sagtest, du bist halt immer nach Erlangen gefahren. Und hast gesagt, komm, es wäre auch schön, wenn es irgendwas hier gäbe.
Ja, und es ist einfach viel schöner. Ich meine, in Erlangen fahren ist es auch nicht so. Die Entfernungen sind da ja in Franken nicht so groß. Da ist man relativ schnell in 20 Minuten mit dem Zug. Aber es ist natürlich schon so, wenn man das praktisch direkt vor der Haustür hat, ist es so viel angenehmer.
Ganz genau.
Ja. Ja, wir müssten vielleicht noch ein bisschen über die Ausstattung der Hackerspaces sprechen. Wir hatten ja schon gesagt, die haben alle so einen Chat. Und hier wurde gerade noch in unserem Chat, wir machen ja auch auf IRC, wir chatten ja auch auf IRC, da hat Orbit erwähnt, dass es natürlich ein Türsystem gibt.
Und Mailinglisten.
Und Mailinglisten, ja gut, Mailinglisten müssen wir jetzt nicht besprechen, dass es Mailinglisten gibt. Das ist jetzt eine ganz neue Tendenz, dass Leute keine Mailinglisten mehr haben wollen. Aber Mailinglisten ist halt eine abgehangene Technologie, die gibt's überall. Das ist jetzt nichts spezifischer, ganz spaciges. Aber die Türöffner. Ja. Kannst du mal was zu den Türöffnern sagen? Warum ist das so was Besonderes?
Ja, das ist halt so ein Problem, ist halt, dass das ja so ein Shared Space ist. Und wenn man da so eine Eingangstür hat, natürlich da jetzt nicht unbedingt jeden einen Schlüssel geben muss und dann wieder einsammeln, dann verliert jemand einen Schlüssel und so weiter. Das ist alles ein relativ, ja, großer, komplizierter Overhead, wie man ja sieht, wenn das so ist mit so Schlüsselsystemen in Firmen. Mhm. Und man möchte sich ja diesen riesen Overhead ja nicht antun und möchte natürlich auch da flexibler so Räume betreten und nicht immer Schlüssel dabei haben und hast ihn mal vergessen oder wie auch immer. Darum haben viele Hackerspaces sozusagen ein elektronisches Schließsystem. Erstmal A, weil es eine technische Spielerei ist, ganz cool, weil und zum Zweiten, weil es einfach bequemer ist. Man kann sozusagen mit dem kann auch mit dem Handy oder wie auch immer oder mit dem Laptop oder mit anderen technischen Geräten einfach dann die Tür zu diesem Hackerspace öffnen. Und das ist halt ganz praktisch, weil du halt dann nicht diesen ganzen Overhead mit Schlüssel hin und her hast, sondern kannst es dann halt relativ elegant mit einem Device lösen, was du eh mal dabei hast.
Genau. Aber das ist schon eine schöne Sache. Da gibt es verschiedene Systeme. Das Bamberger finde ich
super gut. Genau.
Ich werde das mal verlinken.
Das ist natürlich auch mal so ein Stück weit abhängig, wo diese Räumlichkeiten auch sind. Zum Beispiel jetzt im CCC Mannheim haben wir das Problem. Wir sind in einem, in so einem großen Bürogebäude. Und da sind zum Beispiel Türen, die von dem ganzen Flur bedient werden. Das heißt, um bei uns reinzukommen, musst du quasi durch eine Zwischentür gehen. Und die ist halt für alle Mieter auf dem Flur sozusagen, haben die Schlüssel dazu. Das heißt, wenn du jetzt bei uns in den Clubraum rein musst, musst du durch diese Tür durchgehen und wenn diese abgeschlossen sein sollte, musst du die halt mit dem Schlüssel öffnen. Du kannst jetzt da nicht ein elektronisches Schließsystem dran bauen und den ganzen Leuten, die da rumlaufen, Zugang geben, weil diese Tür wird halt vom Haus verwaltet. Also da dürfen wir halt nichts dran machen. Dementsprechend könnte man natürlich dann auch sagen, die zweite Tür lässt sich halt erst dann elektronisch öffnen, aber gibt halt bei uns dann keinen Sinn. Wiederum andere Hackerspaces, die halt sozusagen ihre Tür selbst kontrollieren können und dürfen, macht das ganz viel Sinn. Also jetzt gerade hier im Backspace, ihr habt ja sozusagen diese Kneipeneingangstür ja, die ehemalige, das ist ja sozusagen eure zentrale Eingang, habt nichts davor, nichts dahinter. Das heißt, da macht es auf jeden Fall sehr, sehr viel Sinn, da ein elektronisches Schließsystem einzubauen, was natürlich auch andere Vorteile hat, wie du weißt, ist der Raum offen, wurde abgeschlossen. Du kannst dir auch eine Warnung zukommen lassen, wenn zum Beispiel jemand vergessen hat, abzuschließen oder sagen, wenn du den Raum betrittst oder rausgehst, dass auch diverse Aktionen ausgeführt werden. Keine Ahnung, wenn dann der Raum merkt, du bist jetzt irgendwie der Letzte, der geht, dass er zum Beispiel alle Lichter ausschaltet, dass er, abmeldet, dass jetzt der Raum geschlossen ist und so weiter. Da gibt es natürlich auch ganz, ganz viele Andockmöglichkeiten an dieses Türsystem, was du halt auch einen ganz großen Komfortgewinn auch dadurch erzielen kannst.
Ja. Auf jeden Fall.
Das also gerade Thema krass. Energie ist natürlich ganz wichtig. Gell? Müssen wirklich alle Sachen 24/7 laufen oder wenn keiner da ist, ist es zum Beispiel gar nicht wichtig, dass der Ventilator läuft. Gell?
Genau. Oder? Wir haben ja in Bamberg da richtig Space Control.
Also Automatisierung.
Automatisierung, Hausautomatisierung.
Ist natürlich auch so eine schöne Sache, die so ein Hackerspace natürlich auch bietet, um sowas mal auszutesten. Gell? Viele wollen ja auch sowas für zu Hause haben und dann kann man erstmal sozusagen das Ganze im Hackerspace erstmal austesten und auch dort entwickeln und dann gucken, okay, wie ist es da so im Alltagsgebrauch und dann zu sagen, hey, vielleicht entstehen da coole Projekte, die ich auch für die Community oder auch für zu Hause nutzen kann.
Genau. Und man sieht auch gleich die Probleme. Wie ist der Überwachungsaspekt davon und so?
Genau.
Muss man natürlich auch, das wird einem dann auch mal so richtig bewusst.
Ja, man merkt halt, dass da Thema Datenschutz und Datensparsamkeit auch eine relativ große Rolle spielen. Also wie zum Beispiel bei uns, wir erfassen, weil es halt Leute gab, die es nicht wollten, nur generell ist der Raum geöffnet, ja, nein, nicht wie viele Leute da sind. Weil halt gesagt haben, nee, auch wenn ich alleine da bin, möchte ich halt trotzdem, dass der Raum geöffnet ist, aber nicht sagen, dass ich nur alleine bin. Ja. Das ist einfach so, waren so Punkte, die man halt gesagt hat, okay, wie macht man das dann, gell? Erfasst man dann irgendwie elektronisch oder nicht oder wie auch immer? Und dann kommen natürlich auch diese Diskussionen auf und dann überlegt man, okay, was wäre dann eine Lösung, um da halt auch relativ datensparsam so einen Status zu vermelden.
Genau. Naja, das sind schon interessante Aspekte.
Ja, so Raumtemperaturgeschichten sind ja auch meistens sehr interessant. Es sind alle Fenster zu.
Alle Fenster zu, genau. Das wird gerne vergessen. Da möchte man natürlich erinnert werden
und so.
Wenn man einer vergisst abzuschließen, muss auch irgendwie automatisch gleich abgeschlossen werden. Ja. Das wäre ja auch wichtig. Ja, und so Sachen gibt's halt. Das ist halt alles vorgesehen.
Ja. So ein Hackerspace ist, glaube ich, auch relativ interessant für Leute, die halt irgendwie Diebstahl betreiben wollen, weil da steht ja meistens Technik, die man sich gemeinsam angeschafft hat. Keine Ahnung, so CNC-Fräse, 3D-Drucker, ist ja teure Geräte.
Ja.
Oder große Fernseher oder große Monitore. Dementsprechend möchte man das natürlich auch vor Fremdzugriff sozusagen schützen.
Auf jeden Fall. Deshalb. Also das will man schon machen. Ganz klar. Ja, wollen wir uns noch einen Hackerspace ansehen?
Ja, hast du da so einen speziellen Vorschlag?
Ja, ich finde zum Beispiel Freiburg sehr interessant.
Ja.
Da war ich auch kürzlich.
Mhm.
Und der Hackerspace Freiburg, der ist halt identisch mit dem CCC Freiburg.
Mhm.
Also es geht um Freiburg im Breisgau natürlich. Und das Interessante ist schon, wenn man hinkommt, obwohl das vielleicht nicht immer so sein wird, die sind in einer ehemaligen Fußgängerunterführung.
Stimmt, ja, genau.
Und du gehst da also zu dem, ich glaube Siegesplatz heißt der, ist ja oder Siegesdenkmal, da ist irgendwie das Siegesdenkmal, ich weiß gar nicht, wie der Platz heißt. Und dann muss man runtersteigen in die Fußgängerunterführung und da ist dann der Hackerspace.
Genau,
das ist also man muss das schon wissen, wenn man einfach nur die Adresse hat und sucht, wird dann wahrscheinlich verzweifelt. Genau,
dann steht man da oben, ja.
Ja, und das ist schon ganz schön, aber da sieht man auch genau das typische Problem. Weil das ist ein cooler Raum und da ist auch ein Jugendzentrum und so, aber es ist alles schon sehr beengt.
Ja.
Also es ist so eine ganz kleine Werkstatt, da ist eine Tür, die man nochmal extra schließen kann.
Mhm.
Und davor ist dann so ein Plenumstisch,
wo
man halt ein Plenum machen kann. Und wenn dann Vorträge sind, können sie einen anderen Raum nutzen, da im Jugendzentrum. Aber ich finde es schon eng und die suchen, glaube ich, jetzt auch einen neuen Raum. Also das Typische bei Hackerspace ist die Raumsuche. Kaum hat man einen Raum, ist er schon wieder zu klein. Wenn es gut läuft, dann muss man halt einen neuen.
Ja, und vor allem, man hat ja auch so ein paar auch Ansprüche. Gell? Irgendwie muss es halt zentral liegen. Gell? Man möchte natürlich nicht irgendwie für Leute, die kein Auto haben, nicht irgendwie am anderen Ende der Welt oder der Stadt fahren. Gell? Man möchte natürlich immer irgendwas haben, wo man auch gut hin und zurückkommt, auch zu später Stunde, also infrastrukturmäßig ganz gut angebunden ist. Natürlich auch so in einem Wohnhaus hat sich gezeigt, so ist eher schlecht, gell?
Ja.
Weil halt dann doch die Aktivitäten meistens so 24/7 gehen und das finden halt dann die Einwohner im Haus dann nicht so gut. Das heißt, das sind auch so Problematiken, die man halt dann
das muss man beachten.
Ausmerzen muss. Und dann kommen halt genau die Probleme am Anfang, wie du schon sagtest, kann man sich das gerade so leisten mit seinen 5, 6, 7, 10 Leuten und dann wächst es so stark und dann hat man vielleicht auch Räumlichkeiten angemietet, die gar keine Expansionsfläche bieten.
Hm.
Ja, das heißt, dann muss man den ganzen Space umziehen und das ist meistens ein relativ großer Aufwand.
Hm.
Das heißt, man muss da irgendwie alles abbauen, den neuen Space, die ganze neue Technik wieder einbauen und so weiter und so fort. Das heißt,
das kann auch eine Herausforderung sein.
Ja.
Also das ist ja nicht nur finanziell
eine
Herausforderung. Das
ist halt immer ein relativ großer Aufwand und klar, aber irgendwann muss man halt einfach diesen Schritt gehen, weil natürlich, wenn auch dann irgendwie kein Platz mehr ist, dann kommen auch keine neuen Leute. Die kommen halt irgendwie dann 2, 3 Mal und sagen, ey, es ist so gerammelt voll, die kannst nicht mal richtig atmen oder irgendwie irgendwas sehen. Und dann hat man auch teilweise die Problematik, dass man sich dann sozusagen die Zukunft damit auch verbaut. Dass dann eher Leute dann gefrustet sind und sagen, oh nee, ich gehe dann immer hin, weil es ist halt irgendwie jedes Mal viel zu voll und ich kann mich da gar nicht vernünftig unterhalten.
Genau. Naja.
Und dann man auch teilweise an Leute dann halt durch verliert. Und darum ist, glaube ich, so eine gesunde Expansion immer ganz, ganz wichtig, weil die Kultur wird tendenziell größer und die Vielfalt in so Hackerspaces wird auch tendenziell immer größer. Also wie gesagt, ich glaube, vor 5 Jahren hat noch keiner über Steckmaschinen gesprochen oder über 3D-Drucker. Heutzutage ist es eigentlich fast... Ja,
3D-Drucker sind fast überall. Ich wollte das gerade noch Freiburg sagen. Also Freiburg hat natürlich auch verschiedene Dinge, die man immer wieder findet. Zum Beispiel im Vorträge, Key-Signing-Partys und so. Und in dieser Werkstatt, von der ich vorhin sprach, steht natürlich auch ein 3D-Drucker. Mhm. Also irgendwie ist das auch jetzt schon Standardausstattung. Ja. Also man hat auch immer so ein bei Hackerspaces dann so einen Blick in die Zukunft. Mhm. Was wird alles nochmal, what is the next big thing?
Genau.
Und das hatte ich ja vorhin schon mit dem Podcast angedeutet. Mhm. Und eben 3D-Druck ist eben auch the next big thing.
Ich glaube, es ist auch, man merkt auch so die Evolution, wie das dann praktisch so reintropft. Gell? Erstmal hat man halt im Hackerspace sich gemeinsam, also mit auch gemeinsamen finanziellen Mitteln, sich so ein Gerät zugelegt oder gebaut. Gell? Zu dem Zeitpunkt gab es ja noch vielleicht noch gar keine Geräte, die man einfach so out of the shell kaufen konnte. Und mittlerweile hat man dann gesagt, okay, mittlerweile ist es jetzt irgendwie massentauglich, gell? Und jetzt ist das alles in den Hackerspaces drin und mittlerweile auch bei vielen Nerds einfach auf dem heimischen Schreibtisch, gell? Steht so ein 3D-Drucker. Genau. Weil sich das sozusagen jetzt ist einfach so normal geworden, dass man halt einfach jetzt so ein Ding auch zu Hause betreibt. So genauso ist es halt mit diesen ganzen CNC-Fräsen und so weiter. Gell? Das hat alles sehr, sehr viel Geld gekostet. Also die ganzen Industriegeschichten waren halt so extrem teuer. Dann haben sich ein paar kluge Hacker einfach mal zusammengetan und gesagt, komm, das können wir irgendwie nachbauen in kleiner, besser, schneller, schöner. Und dann hat man halt auch in so Hackerspaces das genutzt, um einfach sowas auszuprobieren, zu bauen. Ja, dann ist es irgendwie verbessert worden, optimiert worden. Dann stand es halt in diesen Hackerspaces drin und mittlerweile sagen Leute, naja, wenn das Ding hier steht und nicht so teuer ist, kann ich mir auch eins für zu Hause eins bauen. Ja, und kann so meinen täglichen Bedarf vielleicht damit sogar abdecken.
Ja.
Und dann sieht man halt so Dinge, wie du schon sagtest, Hausautomatisierung. Wenn du dir so viele Sachen anguckst, was es so auf dem Markt gibt, ist vieles vielleicht was sehr interessant ist, aber man sieht halt, was für Potenzial in diesen Sachen drinsteckt in so einem Hackerspace, ja. Weil dann viel, viel mehr Leute einfach auch drauf damit rumspielen und damit Dinge tun. Und dann sieht man auch ganz schnell, was so die Vorteile, Nachteile, Probleme dieser Geräte sind. Also man hat da natürlich eine viel, viel größere kritische Masse, die sich auch sowas anguckt.
Ja, ganz genau. Das ist in der Tat, also man sieht eben, das ist wieder dieser
Enabling-Effekt.
Genau. Den es gibt. Also das ist schon auf jeden Fall ein ganz wichtiger.
Stream ist gerade weg, sagst du ja?
Nee, ist schon wieder da.
Schon wieder da. Also
okay. Ich weiß nicht, ich vermute, das war die Telekom-Trennung.
Ah, Disconnect.
Ja. Ich konnte das hier auch sehen.
Ja.
Also das sagte, habe ich sofort, bin ja auf zum Nicecast gegangen und dann zählte er hoch, Login failed.
Ja.
Und nach 3 Sekunden war Login wieder da. Ah,
okay.
Ja. Also vermutlich war das die Telekom-Trennung. Also das sind halt so Dinge, die passieren. Ja. Tut mir leid für die Hörer im Stream. Die müssen natürlich dann 5 Minuten warten, bis wieder alle Server gesynkt sind. Aber gut, die Hörer, die es nicht als Stream hören, die werden ja jetzt nur unser Gerede darüber haben. Gut, also wir hatten CCC Freiburg erwähnt. Also klein, aber fein und auch ganz weit weg. Und da sind wir auch fast in der Schweiz.
Genau.
Da gibt es natürlich auch Hackerspaces in Basel. Da war ich allerdings nie, deshalb kann ich da wenig dazu sagen.
Ich war auch nicht da.
Gehen wir mal nach Österreich.
Österreich.
Da gibt es ja nun auch einen ganz berühmten.
Ja.
In der Rathausstraße. Der
Rathausstraße.
Das MetaLab.
Genau, ich war zwar nicht da.
Warst du nicht da?
Nee.
Oh.
Es lag ja immer daran, dass alle Vorstandssitzungen, die in der Schweiz, in Österreich stattfinden wollen, immer abgelehnt wurden.
Ja.
Darum hätte ich gesagt, wäre es eine gute Sache gewesen.
Ja, da müssen wir mal hin. Also wir müssen mal einen Ausflug nach Österreich machen und auch dahin. Also kann man ja auch mal in kleineren Rahmen machen. Also das MetaLab. Das habe ich auch sozusagen von Anfang an erlebt, denn das MetaLab hatte ja die erste, also in dem Moment, wo man da eingezogen ist, hatte man auch gleich schon einen Easter Hack am Bein. Nämlich den Easter Egg, ach, wann war denn das? Oh, jetzt habe ich das schon wieder völlig 2000 und...
Sagst du gleich, Easter Egg in Wien war 2006.
2006, genau, ja. Und da waren wir alle, da bin ich noch zur falschen Location gegangen, weil das eigentlich woanders sein sollte. Mhm. Und dann sind sie da gerade eingezogen und dann in der richtigen Location, hat mir auch gleich gefallen. Also direkt beim Rathaus um die Ecke, am Wiener Rathaus, also auch in der Nähe des Burgtheaters und so. Also
das ist super zentral.
Wirklich super, also zentraler geht gar nicht mehr. Und ist wirklich etwas, was sich lohnt, der Besuch im MetaLab. Auch ein großer Raum, so im Keller, wo es dann noch hinten so einen Sonderraum gibt, wo man sich auch nochmal gemütlich hinsetzen kann. Es gibt auch vorne da ein bisschen Raucherbereich, ich weiß nicht, ob der noch da ist. Und dann eben der große Hauptraum und dann noch so eine kleine Bar und so. Also wirklich auch ziemlich nett.
Das stimmt, ja. Das ist ja auch schon viele Leute aus dem MetaLab, die auch im CCC sehr aktiv sind.
Ja.
Aber halt sagen, nö, das ist halt, wir sind halt eher diese Hackerspace-Kultur als jetzt CCC-Arbeit.
Da ja immer so ein bisschen, also ich finde ja, man sollte sich auch schon ein bisschen zum CCC bekennen. Also ich will jetzt die MetaLab-Leute nicht kritisieren, aber also unpolitische Hackerspaces kann es eigentlich gar nicht geben. Das wird dann immer gleich verdächtig. Mhm. Ja, also wenn dann haben die vielleicht eine Agenda, die nicht so schön ist. Aber wie gesagt, MetaLab ist vielleicht nochmal eine besondere Position und im Grunde, auch wenn es offiziell nicht so ist, aber der CCC manifestiert sich natürlich im MetaLab.
Ja, klar.
Ja, da habe ich mir so eine interessante Einrichtung entdeckt im MetaLab, als ich da war. Ich saß kaum, relativ später hingekommen, weil ich bei einer Tagung in Wien war. Und ich saß kaum, einmal gab es Alarm und alles wurde in dunkles Licht gehüllt, denn es musste geputzt und aufgeräumt werden. Also irgendwie um 23 Uhr war plötzlich Putzen und Aufräumen angesagt, 10 Minuten lang.
Okay.
Und alle sollten mit anfassen.
Mhm.
Und da habe ich dann auch Müll weggebracht und so.
Mhm.
Das ist eine ganz gute Sache, weil dann auch wirklich immer ein bisschen was geschieht.
Ja, das stimmt.
Denn sonst hat ja niemand Zeit.
Ja, genau. Und so hat dann zu dem Zeitpunkt jeder Zeit. Das ist schön.
Ja. Genau, also das ist schon wirklich eine tolle Einrichtung. Und wie gesagt, man kann da eben auch gleich Veranstaltungen durchführen.
Mhm.
Sogar das Easter Hack. Und das Easter Hack ist inzwischen auch so groß, dass man das nicht alleine ins MetaLab rein bekäme.
Ja.
Aber es gibt ja die Möglichkeit, das zu kombinieren mit anderen Räumlichkeiten, die vielleicht in der Nähe sind.
Genau.
Also, weiß nicht, ob das Rathaus in Frage käme. Aber es gibt da bestimmt auch Möglichkeiten. Die können auch sicherlich nochmal ein Easter Hack ausführen. Weil Easter Hack ist ja eine Veranstaltung vom CCC.
Genau.
Und von daher sieht man ja die Nähe zum CCC auch. Ja, das führt uns eigentlich gleich zu einem anderen, zu einer anderen Location, wo auch ein Easter Hack durchgeführt wurde, nämlich das Shackspace.
Ja,
oder der Shackspace.
Genau.
Ja, sagst du mal was dazu? Ich suche ja mal den Link raus.
Ja, der Shackspace ist ein Hackerspace, auch, glaube ich, aus der CCC, also von der CCC-Fraktion gegründet in Stuttgart. Und die haben auch da eine Lokation, die relativ groß ist.
Gerade offen.
Ist gerade offen, genau, richtig.
Das sind eben die, wo immer was los ist.
Das ist genau.
Ja, zu denen, die wo immer was los ist. Aber Stuttgart ist natürlich auch entsprechend groß.
Genau.
Und da ist natürlich auch was los, klar.
Und da, die haben jetzt gerade die Tage ein neues Storage-System bekommen. Ich weiß nicht, woher sie es bekommen haben. So ein riesengroßes Storage-Array. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie viel Strom das dann fressen wird und wo sie es denn überhaupt einbauen wollen. Aber ja, die sind da relativ auch aktiv an der Infrastrukturgestaltung ihres Hackerspaces. Die, da kochen die auch, die basteln viel, die haben einen geilen Lasercutter, die haben einen Podcast-Raum, also so ein kleines Büro, wo man halt podcasten kann, wo Audio-Equipment drin ist. Die haben auch ein Elektroniklabor, die machen auch viel Art and Beauty, die kochen. Also so alle typischen Aktivitäten, die stricken, die halt so ein Hackerspace eigentlich heutzutage hat. Die haben Grobwerkzeug, die haben Fallenwerkzeug, ja, den typischen Getränkeautomaten und Getränkeversorgung mit typischer Brause, was man halt so in so einem Hackerspace haben möchte. Ja, die sind auch relativ offen für andere Projekte und Sachen, die halt irgendwie interessant und mit Technik sind. Oder auch technikfrei genau. sind, auch viel Art and Beauty. Die machen da also wirklich sehr, sehr viel. Ich weiß nicht, wie viele Mitglieder sie haben und wie groß die sind.
Also die Räumlichkeiten sind riesig und ich glaube, sie haben auch viele Mitglieder. Sind meines Erachtens nicht so ganz zentral, obwohl sie ziemlich genau neben einem dieser großen Löcher sind, die zu Stuttgart 21 gehören.
Ja.
Und zwar das Loch, wo man die Bagger rein und raus bringt.
Ja.
Aber es liegt nicht so zentral.
Aber Stuttgart ist natürlich auch von der Preisstruktur sehr, sehr teuer.
Ja.
Und darum muss man natürlich auch gucken, was man dann so sich leisten kann. Und es ist aber gut angeboten, weil es für öffentliche Verkehrsmittel führen halt drin. Man kann auch da sehr gut parken. Daher ist es.
Und man hat einen wunderschönen Blick auf den Württemberg. Der Württemberg ist nämlich ein Berg in der Nähe von Stuttgart. Mhm. Ein kleines Mausoleum drauf ist. Dem Wein angebaut wird. Und das ist sozusagen der Berg, der dem Land den Namen gegeben hat. Ja. Ja, also es lohnt sich da auf jeden Fall auch einen Besuch und die haben ja auch ein Easter Egg ausgerichtet.
Richtig.
In so einer Location, die direkt gegenüber war.
Genau, war sehr lustig.
Und dann konnte man auch teilweise den Checkspace nutzen.
Mitnutzen, das war fand ich
ein gutes Konzept. Ja, war ein ganz gutes Konzept. Bisschen wenig Internet, aber naja.
Das machen die in Zukunft besser.
Ja, hätte man besser machen können, durch wenn man vorher mal beim CCC angeklopft hätte. Naja, gut, kriegen wir das nächste Mal hin. So, Orbit im Chat meint, Bierbrauen sei trendig im Moment.
Okay.
Weiß ich nicht.
Habe ich jetzt auch also nicht so erlebt.
In Bamberg gibt es viele Brauereien direkt in der unmittelbaren Nachbarschaft des Backspace und dann ist das natürlich eh kein Problem, sich mit Bier zu versorgen. Aber sicher, Bierbrauen ist natürlich auch so eine Sache, wo man sich reinfuchsen kann als Hacker.
Ja, Foodhacking halt so.
Ja, Foodhacking, genau, das hatten wir ja schon erwähnt. Dann wird hier hingewiesen auf die GPN, die Gulasch-Programmiernacht.
In Karlsruhe. Nächstes Wochenende.
Das können wir auch aufgreifen, wenn wir es heute schaffen, das hier gleich zu veröffentlichen. Dann hätten wir, natürlich kann man auf die GPN sehr gut hinweisen. Also am nächsten Wochenende hast du die genauen Daten?
Ja, die habe ich natürlich da. Lass mich mal gucken. Hier im Kalender drin.
Also das ist.
Also die Entropia, sozusagen der CCC Karlsruhe, macht die Gulasch.
Also ich kann dir jetzt nichts. Also ich war oft in Karlsruhe bei der GPN eben.
Ja.
Da war ich mehrfach.
Ja.
Und hat mir immer gut gefallen. Auch wenn ich jetzt nicht sagen muss, dass das Essen immer so toll war.
Ja.
Meistens war das Gulasch alle und ich hatte Hunger.
Mhm.
Aber inzwischen habe ich auch die Lokale in der Nähe des Veranstaltungsortes entdeckt. 4. Juni bis 7. Juni, genau.
Donnerstag.
Donnerstag bis
weil nämlich
Sonntag war in manchen Bundesländern am Donnerstag.
Ist ja Happy Kadaver, also
genau,
Pro Leichma.
Feiertag. Und das ist natürlich ganz praktisch. Und da kann man natürlich dann auch zur Gulasch-Programmiernacht fahren.
Genau, und das ist auch im ZKM, also Zentrum für Kunst und Medientechnologie in Karlsruhe. Ist eine tolle Location, da machen die es schon zu, keine Ahnung, zum wievielten Mal im ZKM. Ist eine super klasse Workshop-lastige Chaos-Veranstaltung, sehr familiell. Und es gibt halt Gulasch, vegetarisch und mit Fleisch. Und das ist halt sozusagen eine sehr gute Veranstaltung.
Also eigentlich ist die ganze Sache gelogen. Also die GPN, die Gulasch-Programmiernacht, da gibt's möglicherweise Gulasch, aber da muss man großes Glück haben. Ich habe meistens, also entweder ich wollte mich nicht an die Schlange anstellen und dann war es Gulasch aus. Also ich habe die letzten Jahre keinen Gulasch bekommen. So, ich war da, habe aber nicht programmiert. Also auch das Programmieren ist gelogen. Und Nacht ist zumindest eine Untertreibung, denn das ganze Ding dauert von Donnerstag bis Sonntag.
Ja, genau. Also das ist ein Fnord sozusagen.
Ein Fnord, genau. Also das ist schon eine Irreführung auf jeden Fall. Ja, Fnord nennt man das. Das muss man natürlich jetzt verlinken, weil nicht jeder weiß, was ein Fnord ist. Oder kannst du das kurz erklären?
Ein Fnord, wie kann ich einen Fnord erklären? Ein Fnord das ist nicht einfach zu erklären. Mir hat mir jemand gesagt, ein Fnord ist das Klatschen mit einer Hand und ohne Schall.
Ja,
Das hat mir jemand was gesagt, weil das wäre eine gute Erklärung, weil ich glaube,
mehr Erklärung durch Beispiel.
Ja, weil das kann man, glaube ich,
aber es ist auf jeden Fall
ein Paradoxum, es ist eine Fiktivität.
Fnord, das Klatschen mit einer Hand ist ein Fnord, ja.
Genau.
Ja, also ich habe den Artikel verlinkt und da können sich die Leute selber informieren. Ja, also Entropia eben auch chaosnah und auch so eine Art Hackerspace, obwohl ich da nicht war.
Ja, ist definitiv ein Hackerspace, ja.
Und gibt's aber auch schon sehr lange, also auch länger als das Wort Hackerspace so geläufig ist.
Ja, definitiv.
Denke ich mal. Ja, welchen Hackerspace haben wir uns noch angucken?
Welchen kennen wir noch gemeinsam? Vielleicht noch einen jungen Hackerspace. Warst du schon im Netz 39 in Magdeburg?
Nee, war ich noch nicht.
Okay. Ja,
kenne ich zwar viele Leute und die haben mich auch mehrfach eingeladen. Ich habe es aber noch nicht realisieren können.
Ich war ja schon mal da.
Dann erzähl du.
Also schon, glaube ich, schon viermal. Einmal, als wir wirklich gerade den Raum sozusagen bekommen haben. Dann zwischendrin.
Bedeutet denn Netz 39?
Also Netz 39 ist, also 39 ist die Postleitzahl von Magdeburg.
Ah, verstehe.
Und darum hat man das, glaube ich, Netz 39 genannt. Ist halt auch ein Hackerspace, der relativ zentral in Magdeburg gelegen ist. Hat auch mehrere Räumlichkeiten. Hat ein großes Schaufenster. Das war also mal ein Laden, wo man halt Sachen kaufen konnte und ist halt.
Nur in Mainz, Wiesbaden.
Ja, stimmt, ist auch ein Laden.
Also in Wiesbaden ist ja auch ein Laden.
Genau.
Ehemalige Apotheke, glaube ich.
Mhm, genau.
Und das ist ja auch sehr so kommunikativ nach draußen.
Genau. Das heißt, dementsprechend hat man auch da Laufkundschaft, die halt dann mal reingucken und gucken, was da passiert. Und da haben sie auch draußen so ein Schild hängen, was das hier eigentlich ist und dass man mal reinkommen darf und sich informieren kann. Und die haben halt auch so den Bereich, typischen Chill- und Lounge-Bereich, dann so Arbeitsplätze, wo man halt basteln und bauen kann. Natürlich auch eine Küche, auch natürlich sanitäre Anlagen, auch mit Dusche. Fräse, 3D-Drucker, alles, was dazugehört.
Mhm.
Und liegt halt in Magdeburg. In Magdeburg gibt's ja leider keinen Chaos-Treff oder eine CCC, keinen ERFA. Und die sind jetzt gerade dabei, sozusagen auch in den Räumlichkeiten des Netz 39 zu gründen, weil die halt doch alles sehr, sehr starke CCC-Themen halt machen und da bietet sich dann an, dass man einfach da die Leute, die da eh schon die Schnittmenge sind sozusagen, dass die dann noch vielleicht noch einen Verein gründen und dann da.
Ja, die müssen doch einen Verein haben, sonst
so ein Hackerspace. Ja, aber ich glaube, es wäre geschickter, wenn man mal einen zweiten hätte. Weil die haben halt dieses Problem, dass viele Leute sagen, ja, wir möchten halt irgendwie nur Hackerspace, wir wollen hier ein bisschen basteln, löten und so weiter. Habe jetzt irgendwie keinen großen Lust, da irgendwie CCC-nahe Themen zu sagen oder automatisch, weil ich ja basteln möchte, Mitglied im CCC zu sein. Da gibt es ja so ein paar Leute, die das immer so.
Das sage ich ja. Das ist meistens, ich habe das in Hamburg gesehen, das führt dann meistens zu einer problematischen Struktur, dass dann irgendwie die Leute, die dann nicht beim CCC mitmachen, vielleicht auch deshalb nicht mitmachen, weil sie vielleicht auch seltsame ideologische Vorstellungen
haben. Genau, andere Gesinnungen.
Die man eigentlich auch nicht im Hackerspace hat.
Ja, richtig.
Also naja, gut, weiß ich nicht. Ich will ja jetzt nicht Verdächtigungen machen, die nicht stimmen. Netz 39 ist aber schon CCC-mäßig aktiv geworden, denn sie haben den letzten Easter Egg mitorganisiert,
genau,
der allerdings im Braunschweig stattgefunden hat.
Ja.
Und deshalb müssen wir jetzt natürlich auch Braunschweig erwähnen. Da gibt es nämlich auch einen Hackerspace, den habe ich bei der Gelegenheit auch besucht.
Haben wir gemeinsam getan, ne?
Ja, wir gemeinsam.
Stratum 0.
Stratum 0.
Genau.
Stratum 0 natürlich, weil in Braunschweig auch die Atomuhr ist, für die NTP-Server, das Stratum 0 darstellt. Und danach haben sie sich benannt. Sind auch in so einem Industriegebiet. Sehr schöne Räumlichkeiten, finde ich. Haben sie auch schön eingerichtet.
Genau, eine der aufgeräumtesten Hackerspaces, die ich überhaupt gesehen
habe. Ja, Backspace ist aufgeräumter, würde ich sagen. Also die Küche auch. Haben eine große Küche da im Stratum 0. Die haben dann auch diesen ausgebauten Turm.
Genau, den sie jetzt noch weiter also
auch
ausbauen.
Klasse. Und dann so also ein Raum mit Sofas, wo man auch Vorträge hören kann und Filme zeigen kann. Dann noch so ein Labor. Also wirklich schön. Also wirklich schöne Räumlichkeiten. Bisschen vielleicht vom Schuss. Also man kann vielleicht nicht eben aus dem ICE rausfallen und wieder reinfallen.
Ja.
Und es hält ja nun auch nicht jeder ICE in Braunschweig. Aber trotzdem halt interessant und empfehlenswert. Also hat, also den Besuch fand ich sehr interessant. Und auch gerade aus so interessante Aspekte wie eine große Küche und so. Also was ich ja auch schön finde, dass man eben nicht nur am Computer sitzt und Pizza isst, sondern da eben auch vielleicht noch mehr machen kann.
Das ist, glaube ich, auch ein Stück der Kultur mittlerweile.
Ja.
Es ist halt, früher war das ja so, weißt du, Pizza und Cola, und mittlerweile kochen halt viele Leute gerne für, ja, oder kochen gemeinsam auch. Und das ist, finde ich, auch ganz gut, weil früher war das ja nicht so unbedingt, dass Nerds irgendwie sich selbst versorgen konnten.
Mhm.
Das war ja dann eher so wirklich nur Pizza und Cola.
Mhm.
Und damit merkt man auch so, dass auch so diese Evolution bei den Nerds auch irgendwie auch stattgefunden hat, sondern die dann
ja.
irgendwie auch jetzt
ja,
Foodhacking betreiben und kochen und sich selbst versorgen können.
Ja, das ist richtig. Ja, da hat sich wirklich was getan. Und ja, finde ich auch wirklich interessant. Also ja, wieder so eine Gemeinsamkeit von den Hackerspaces, wenn man da auf die Seite gehen will, hat man erstmal wieder This Connection is Untrusted.
Ja, es ist.
Oh, Self-Sign-Zeugs hier, ja. Jetzt unsere Zertifikate runterladen, Confirm Security Exception, ja.
Man merkt halt so bei, also die Hackerspaces, ihre Homepages, da gibt's immer, ich glaube, zweierlei. Es gibt sehr gute und sehr schlechte. Man merkt zum Beispiel beim Checkspace und so oder beim Backspace, das ist alles sehr schön, das ist eher aktuell, man sieht, was passiert. Auch so, wenn man jetzt als Interessierter einfach mal vorbeisurft und jetzt nicht aus dieser Szene ist und mal drauf guckt und sagt, oh, guck mal hier, die machen coole Sachen, da wird was erklärt, was die machen, wo die liegen, wenn man hinkommt und so und was für Aktivitäten stattfinden. Und dann gibt es halt so Hackerspaces, da ist einfach die Homepage einfach verwest. Wenn ich da draufklicke und sehe dann irgendwie den letzten Eintrag von November 2011, dann fragt man sich so, sind die überhaupt noch aktiv? Machen die was? Natürlich sieht man dann, meistens hinter der Fassade passiert natürlich ganz, ganz viel, aber diesen Ansatz, tue Gutes und sprich darüber, verfolgen halt nur leider sehr wenige. Mhm. Und es macht halt gerade für neue Leute, die sich für die Sache interessieren, ja, macht es so ein bisschen unattraktiv.
Ja, okay, aber jetzt haben wir fast so getan, als hätte sei das Stratum Null betroffen von der schlechten Webseite.
Nee, gar nicht.
Das stimmt natürlich jetzt nicht, gar nicht.
Nein.
Also die haben halt ein Wiki, da ist auch so ein Button drin, ob offen ist oder nicht. Sieht eigentlich ganz nett aus. War auf einer anderen Seite jetzt schon, weil ich ja den nächsten Hackerspace vorstellen will, auch CCC nah, aber nur Chaos-Treff, nämlich Chaos-Treff Dortmund.
Richtig, ja.
Und der Chaos-Treff Dortmund, es klingt, dass sie auch eine schlechte Website haben, aber haben sie gar nicht. Nur da gab es halt die Security Exception.
Mhm.
Aber sie haben eine Webseite, die sieht dann auch schön aus, wenn man dann mal drauf ist.
Mhm.
Und da sieht man halt die verschiedenen Aktivitäten und sie haben eben auch ein Wiki. Und das ist auch, glaube ich, ganz typisch. Also Hackerspaces haben Wikis irgendwie. Das ist also auch ganz klar.
Mhm.
Und beim Wiki, als ich das gerade aufgerufen habe, muss ich dann wieder irgendwas selbst signiertes. Aber man ist ja gut. Wenigstens haben sie HTTPS.
Ja.
Das ist halt nur für Nicht-Nerds halt immer so ein bisschen abschreckend.
Mhm.
Aber vielleicht will man das ja auch, weil man vielleicht nicht jeden da haben will, der eigentlich nur gerade Probleme mit seinem
Laptop.
Windows hat und dann da Hilfe haben will. Mhm. Also solche Leute sind sicherlich dann falsch.
Der Chaos-Treff Dortmund schreibt auch ganz gut, wichtig, du gehörst nicht zu unserer Zielgruppe, wenn du 24/7 kostenlosen PC-Hilfe-Notdienst suchst, deine Festplatte kaputt ist und du vergessen hast, ein Backup zu machen. Irgendwelche Annahmen, dass halt du den Account deiner Ex-Freundin hacken möchtest und so weiter. Das sind natürlich dann so die Sachen, die halt auch natürlich solche Hackerspaces oder solche Räumlichkeiten laden natürlich auch genau dieses Zielpublikum ein, ne?
Naja.
Wo halt irgendwelche Leute vorbeikommen und sagen, guck mal hier, mein PC ist kaputt, kannst du wieder reparieren. Das ist natürlich auch so eine Problematik in so einem wenn du halt so genau so einen öffentlichen Raum hast, gell? Dann musst du einfach lernen, genau, auch damit umzugehen.
Damit muss man umgehen, das ist klar. Beim CCB rufen ja auch regelmäßig Leute an, die irgendeine neue Verschwörungstheorie haben, ja, und die unbedingt mitteilen wollen.
Genau.
Ja, aber hier ist noch ein interessanter Punkt, weil du gerade sagst, die PC-Probleme haben. Was es aber allerdings gibt und auch in Dortmund gibt, ist das Repair-Café.
Genau, das ist sehr schön.
Das ist auch so eine Erscheinung, die neuer ist. Das kannte ich so vom Anfang meiner Tage in Hackerspaces auch noch nicht. Mhm. Und in letzter Zeit gibt es das fast überall, auch in Bamberg, dass man sich halt zu einer bestimmten Zeit trifft, das Repair-Café, wo halt Leute hinkommen können, die halt irgendwie kaputte Elektronik mitbringen können, und dann müssen sie das selber natürlich reparieren, aber man sitzt zusammen und tauscht sich aus und kann dann auch Hilfestellungen geben. Denn oft ist ja so, dass ganz typische Dinge immer kaputt sind.
Ja, Lötstelle, irgendwie keine Lötstelle oder kein Saatgut kaputt oder sonst irgendwas,
nicht so schwer zu reparieren. Und in Bamberg gibt es jetzt sogar Leute, die sich mit Motoren auskennen und dann da auch wissen, also beim Motor geht immer das und das schnell kaputt, und dann, ja, also da kann alles Mögliche repariert werden. Das ist eigentlich eine tolle Sache.
Ich glaube, wir müssen, was wir nicht gemacht haben, wir müssen, glaube ich, nochmal das Wort Hackerspaces, Makerspaces, Fab Labs.
Genau, umklären. Genau.
Das
wir hatten schon die spezialisierten Hackerspaces, aber wir haben nicht wirklich den Unterschied zwischen so diesen, sagen wir mal, Familien von Hackerspaces erläutert. Ja, dann machen wir das doch.
Ja, ich glaube, bei Hackerspaces haben wir jetzt genug gesprochen. Ich glaube, das ist klar, oder?
Mhm, ja.
Also, ja, dann Makerspaces würde ich vielleicht mal drauf eingehen. Also für mich ist so ein typischer Makerspace, da gibt es auch einen Wikipedia-Artikel dazu, ist für mich halt ein Hackerspace oder eine Räumlichkeit, die den Fokus hat, einfach Dinge zu erstellen, zu reparieren, zu schaffen. Also jetzt mit Beispiel 3D-Druck, mit Beispiel Textilien, mit Beispiel Kunst, mit solche Sachen, wo halt einfach der Fokus schon im Namen gezeigt wird, dass es halt da nicht nur unbedingt um Computer und Elektronik geht, sondern auch um halt um andere Dinge. Und zwar, dass die Dinge wohl so bedeutend sind, dass man sich auch namentlich da etwas klar platzieren möchte, sage ich einfach mal.
Ja, genau. Genau, ja. Gibt's einen Wikipedia-Eintrag?
Nee, ich habe jetzt gerade keinen gefunden. Ob es ein Makerspace?
Doch, Makerspace. Ich glaube mal ein Hackerspace.
Ja, ich weiß nicht, ob das so
da wird man umgeleitet auf Hackerspace.
Was sagt die Englische dazu?
Das ist natürlich nicht so schön. Was heißt nicht so schön? Also man kann natürlich schon sagen, dass vielleicht Hackerspace so ein, auch bei der englischen Wikipedia werden Makerspaces Hackerspaces aufgefasst.
Siehst du das auch so, dass es eins ist?
Nee, ich glaube, da ist nochmal ein Unterschied. Also ich würde das auch deutlicher unterscheiden.
Mhm.
Und noch anders ist, glaube ich, tatsächlich ein FabLab. Also FabLab, da gibt es dann sogar hier einen Artikel, ich glaube sogar in der deutschen Wikipedia, nehmen wir den deutschen. Das ist wirklich, also Makerspace, das könnte sein, dass wir bei Makerspace tatsächlich, sagen wir mal, so eine Mischung haben zwischen FabLab und Hackerspace. Also gewisse wichtige, also der Community-Gedanke ist, glaube ich, und auch der Gedanke, dann vielleicht politisch zu sein, ist, glaube ich, beim Hackerspace und beim Makerspace schon vorhanden.
Ja.
Und beim FabLab vielleicht nicht.
Also FabLab würde ich definieren so als offene Werkstatt. Man kauft sich irgendwie gemeinsam Equipment, was weiß ich, eine CNC-Fräse, 3D-Drucker und nutzt das sozusagen als gemeinsame Werkstatt eurer Ressourcen, einfach um halt dann Dinge zu produzieren, was weiß ich, eine Fräse, eine Säge, was auch immer.
Ja.
Und das ist dann eher so, Ja, das würde ich so als FabLab definieren.
Genau, also Maschinen sind ja relativ teuer.
Genau.
Und deshalb tut man sich halt zusammen, wenn es um teure Sachen geht. Da sind natürlich oft so, da steht hier auch, die Charta ist das Selbstverständnis, also die Fab-Charta für FabLabs und gibt Leitlinien in den Bereichen Mission, Zugang, Bildung, Verantwortung, Geheimhaltung, Geheimhaltung und Geschäft. Aber man sieht schon bei Geheimhaltung und Geschäft. Mhm. Also da ist, es hängt natürlich vom jeweiligen FabLab ab, aber nicht zwingend ist ein FabLab so eine Einrichtung, die halt diesen Open oder Free, also diesen Gedanken an freien Zugang hat. Also vorhin hat ja im Chat schon der Orbit ja gesagt, es gibt auch Hackerspaces, die Eintritt nehmen, also irgendwo in der Schweiz. Finde ich jetzt problematisch. Mhm. Also eigentlich, ich meine, ohne Geld geht's nicht, aber eigentlich ist immer dieser Offenheitsgedanke oder also nicht offen, sondern frei im Sinne von Libre. Mhm. Also das spielt eine Rolle. Auf jeden Fall bei den Hackerspaces und bei den Makerspaces glaube ich auch bis zu einem gewissen Punkt. Natürlich ist so, auch wenn man sich zum Beispiel einen Lasercutter kauft, der kostet halt viel Geld, dann macht man halt irgend so ein System, dass man halt Stunden abrechnet.
Genau.
Und das geht ja nicht anders. Aber ich denke, im Hackerspace ist diese, also man wird, ich meine, das kann man in Deutschland schon aus Urheberrechtsgründen nicht, aber man wird ja nicht einen Kinoabendveranstaltung in Eintritt nehmen.
Ja, das
geht halt nicht. Und beim FabLab sehe ich das manchmal anders. Also wenn man hier auch die Beispiele sieht in der Wikipedia, das sind dann sicherlich auch manchmal gemeinnützige Vereine, FabLab München zum Beispiel. Aber also ich sehe das oft auch so, dass eben das doch mal ein andere, dass dann Leute halt, das schon anders funktioniert. Also in Erlangen zum Beispiel gehört ja das FabLab zur Universität. Das heißt also auch, natürlich, die Universität ist natürlich auch zur Offenheit verpflichtet, aber eigentlich auch nicht jedem gegenüber. Also da, also ich würde zum Beispiel zum FabLab, also ich bin jetzt nicht so der Bastler, deshalb ist das eh nicht so meine Welt. Aber ich würde zum Beispiel nicht zum FabLab in Erlangen gehen, weil ich denke, dass das schon eher mal für Studenten dort gemacht ist.
Okay.
Vielleicht auch für Mitarbeiter der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen, aber ich glaube nicht für mich. Mhm. Also weiß ich nicht. Also vielleicht schon, vielleicht sagen sie, ja, ist gar nicht so, aber ich würde mich jetzt in so einer reinen Studenten-Community oder einer Community, die vor allen Dingen von Studenten geprägt ist, an sich nicht wohlfühlen.
Ich wollte gerade sagen, genau. Das ist, glaube ich, nicht die Peer-Gruppe, die man halt so erwartet, gell?
Nee. Und deshalb, also das ist ja auch eine andere Finanzierung. Mhm. Das wird ja finanziert eben für die Studenten und nicht für alle. Oder ich lese hier gerade in der Wikipedia FabLab in Magdeburg an der Otto von Guericke Universität. Kein FabLab im eigentlichen Sinne, da es für die Förderung von studentischen Unternehmensgründungen vorgesehen ist.
Okay.
Das ist natürlich wirklich nicht, also das ist ja meilenweit vom Hackerspace entfernt.
Ja, und auch so FabLabs haben auch so teilweise auch so definierte Öffnungszeiten. Ne?
Genau.
Wo man halt sagt, pass auf, da gibt halt irgendwie definierte Workshops oder da gibt's halt irgendwie Zeiten, wo du an die Maschinen dran darfst und das Ding ist halt irgendwie geöffnet von, keine Ahnung, 12 bis 18 Uhr und dann ist gut.
Und wenn man sich eben einkauft, hat man dann eventuell mehr Zugang und so, ja klar.
Das ist dann sowas. Sowas gab es ja auch schon mal als Konzept, sowas wie offene Werkstätten. Du kannst dich noch erinnern.
Genau.
Gerade aus dem, ich kann es jetzt nur aus dem Kfz-Bereich, das gibt halt irgendwie sag ich mal, eine Halle mit so einer Hebebühne drin und so grundlegendes Werkzeug, wo du halt dein Auto hinbringen kannst, wenn du halt selbst reparieren willst. Du hast halt zu Hause einfach keine Hebebühne. Ja?
Genau.
Und da kannst du halt dann irgendwie stundenweise dann diese Werkstatt mieten oder diese Hebebühne mieten und zahlst halt einen kleinen Taler. Das sind dann so die, ich glaube, es kommt eher aus diesem Modell. Ne?
Das ist vielleicht im außerhalb des kommerziellen Bereichs, aber nochmal anders, also nicht so ein ganz starker Community-Aspekt und praktisch kein politischer Aspekt.
Ja, richtig.
Und das ist, glaube ich, also vielleicht tue ich den man kann ja sein, dass ich jetzt allen Unrecht tue, aber dann sollen die Leute entsprechende Kommentare abgeben. Es gibt ja auch sicherlich nicht nur ein FabLab, sondern auch verschiedene.
Ja.
verschiedene Konzepte. Oder eine andere Sache zum Beispiel, die ich auch in Erlangen kennengelernt habe, fand ich auch sehr interessant, ist halt die Fahrradwerkstatt. Ne? Genau. Da gibt's halt eine Fahrradwerkstatt und das ist natürlich gut. Also das gab es nicht nur in Erlangen, das gibt es eigentlich überall, wo es viele Fahrradfahrer gibt. Auch in Berlin gab es mal so eine Einrichtung, das Fahrradbüro in Schöneberg. Ich glaube, die sind aber auch dann ein bisschen ins Kommerzielle abgedriftet. Aber da war auch die ursprüngliche Idee, dass man einfach da hingeht und sein Fahrrad repariert.
Genau. Und so, ja, du hilfst mir beim Schlauch aufziehen, ich helfe dir beim Einspeichen und
genau.
So der Gedanke.
Und man bastelt eigentlich auch selbst.
Ja.
Man kriegt da vielleicht Anleitung, Hilfestellung, aber man muss das Fahrrad dann am Ende schon selber reparieren. Das ist der wichtige Punkt. Also ich glaube, das ist ein bisschen anderer Ansatz. Also die will ich jetzt auch nicht schlecht reden, aber ja, also
ist so, ich glaube,
Selbsthilfewerkstatt, ja, genau. Steht ja hier auch in der Wikipedia.
Das ist, glaube ich, so, diese FabLabs sind für mich momentan so die, ja, wie du schon sagtest, die etwas kommerziellere oder nicht freie, ja, Parallelbewegung zu den ganzen Hacker- und Makerspaces.
Mhm. Kann ich dir mal sagen, also Fabrication Laboratory
heißt das
übrigens, ja, genau. Ja, also das ist.
Ich habe gerade gesehen, das FabLab in Berlin ist ja von hier gar nicht so weit entfernt.
Ach. Mhm. Kann man sich mal anschauen. Muss ich meine Vorurteile vielleicht überwinden.
Ja, gibt hier ist in der Saarbrücker Straße 24. Also hier praktisch nur von der Schönhauser eine Querstraße sozusagen, die reingeht.
Mhm. Naja, also ich bin ja zu den Hackerspaces durch den CCC gekommen. Das heißt also, für mich ist natürlich das politische Engagement auf jeden Fall im Vordergrund.
Klar.
Ja? Und das meiste, was ich mache, auch in Bamberg, ich meine, gut, ich habe da jetzt ein bisschen Python gemacht und mir da helfen lassen und so. Und ich möchte jetzt auch natürlich auch noch mal ein bisschen was anderes machen. Vielleicht auch ein bisschen mehr in die Hardware-Richtung. Aber ich bin eigentlich schon da. Also natürlich war mich das alles unheimlich interessiert, auch dieser ganze kreative Umgang mit Technik, aber ich bin eben auch da aus politischen Gründen. Also ich möchte eigentlich schon auch die Welt verändern.
Hm. Ja. Ich glaube auch in so einem Maker-Hackerspace ist halt natürlich auch dann die das Wissen darum zu teilen, das Community-Gedanken bedeutend höher als in so einem FabLab, gell?
Mhm.
Ich glaube, als FabLab komme ich mir mal so ein bisschen vor, als ja, das ist so ein Stück weit, ich nutze halt die Dienstleistungen einer Einrichtung, um halt irgendwie mein Problem zu lösen. Mhm. Aber ich habe es nicht irgendwie, dass ich es mit einer Community mache.
Genau.
Ist so. Ich glaube, da wird es schwerfallen zu sagen, keine Ahnung, ich möchte gern eine offene Plattform für ein Stecksystem zum Beispiel machen, um halt Regale zu bauen oder sonst irgendwie was.
Ja.
Das ist, glaube ich, nur möglich mit diesem freien Wissen, freien Zugangskonzept, was wir halt so, ja, so als politische Message auch irgendwie im CCC mit fördern, mit tragen. Ne?
Genau, genau.
Und das ist, also, glaube ich,
geht's.
Wo es halt in so diesen Hackerspaces einfach, wo das einfach auflebt, weil da kann man es auch einfach machen, ne? Weil es halt da die Möglichkeiten auch dazu gibt.
Mhm. Mhm. Ja, ja. Ja, da steht ja, Wikipedia ist wieder aufschlussreich.
Erzähl.
In Industrienationen, also da muss ich schon von vorne anfangen. So helfen FabLabs in Indien, Asien und Afrika, lokale Probleme zu lösen und die Lebensqualität der Menschen zu erhöhen. Okay. In Industrienationen vermitteln FabLabs technisches Know-how, zum Beispiel für Kinder und Jugendliche außerhalb des regulären Schul- und Hochschulsystems und tragen so zu einer Erhöhung der Bildungsgerechtigkeit bei. Sicherlich ist das auch politischer Akzent, aber das ist vielleicht nicht so umfassend.
Kein Community-Akzent auf jeden Fall.
Ja, der Community-Akzent
fehlt. Der fehlt ja komplett.
Ja. Gut, ja, also haben wir also jetzt auch abgehandelt.
Diese Wortklärung, weil ich glaube, es wird oft vermischt. Ne? Mhm. Ich glaube, viele wissen, also gerade so in der Gründungszeit, kann es sein, dass sich unter Umständen auch der Fokus auch ändert, gell? Von verschiedenen Hackerspaces.
Naja, im Rahmen Zeitlabor, ja jetzt, also wenn die auf Veranstaltungen auftreten, hat ja auch unheimlich viel so in Richtung kommerziellen Sachen gemacht. Und das finde ich auch gut. Das Raumzeitlabor ist halt kein Chaos-Treff und kein Erfa-Kreis. Aber das finde ich auch ein bisschen für diese Community. Naja, unangemessen,
ja,
sage ich jetzt mal.
Ich wollte gerade sagen, vor allem auch mit dem Aspekt, dass teilweise ja auch Equipment, mit dem sie jetzt sozusagen wirtschaftliche Sachen erfolgen, ja über Mittel zum Beispiel aus dem CCC oder befreundeten, sage ich mal, Organisationen irgendwie sozusagen bezuschusst wurde. Ne? Und dann ist halt der Frage, ist es dann wirklich von der Community für die Community oder ist es dann von der Community für eine Teilgruppe der Community? Ja? Ist dann wirklich dieser offene Gedanke, dann wird er so gelebt, wie man braucht. Natürlich kostet, verstehe ich auch, Betrieb dieser ganzen Geschichte und Wartung und kostet alles Geld, verstehe ich, ganz klar. Ne? Darum nutzen ja auch manche genau diese Möglichkeiten, um das halt wieder zu refinanzieren. Aber dann frage ich mich halt, dann wird es wohl in der Community, sprich in dem Hackerspace, wohl nicht so stark benutzt und gebraucht, dass sich diese Refinanzierung wieder da wieder trägt. Weil das soll ja eigentlich dafür da sein, dass sich sozusagen die Peer Group in dem Verein oder in dem Konstrukt sozusagen sich um dieses Gerät halt dann kümmert.
Ja. Ja, klar. Naja, sicher. Also ich meine, das ist schon nochmal der Unterschied. Also ich sehe gerade im Chat, schreibt auch einer, Makerspace liegt der Schwerpunkt auf der Produktion, Hackerspace liegt vielleicht mehr auf der Diskussion. Mhm. Natürlich gibt es Mischformen. Klar, eine jede einzelne Einrichtung ist natürlich, muss man natürlich für sich nehmen und das sind dann wahrscheinlich immer Mischformen.
Ja.
Ich meine, wenn ich meine Einrichtung gleich schon FabLab nenne, ist das natürlich auch eine gewisse
Eingrenzung und Einschränkung.
Ja, schon. Das gebe ich da natürlich eine Botschaft.
Ja.
Wenn ich jetzt Hackerspace nenne, gebe ich eine andere Botschaft.
Ja.
Und bei Makerspace gebe ich auch wieder, dann sage ich so ein Zwischending. Also mehr Hardware oder bastelorientiert und ja.
Ja, ich wollte noch sagen, ich finde es völlig okay, wenn Hackerspaces zum Beispiel Kits erstellen oder Sachen löten und die dann irgendwie als im Sinne der Bildung, Volksbildung irgendwie dann weiter verkaufen, also zum Selbstkostenpreis sozusagen.
Das ist ja auch Geld.
Das ist auch vollkommen okay, gell? Und dann irgendwelche Workshops damit anbieten und machen und tun. Das ist okay, aber ich habe so ein bisschen ein Problem damit, wenn halt Dinge einfach, die vielleicht aus gemeinschaftlicher Ressource gekauft wurden, einfach Dinge dann produzieren und die einfach kommerziell dann verkaufen. Einfach nur, um Profit draus zu machen. Das muss ich immer sagen, es kann man so machen, aber ist halt dann Kacke, gell?
Naja, klar. Ja. Gut, gibt's noch irgendwelche Aspekte, die wir erfassen wollen oder noch einen Hackerspace, den wir vorstellen sollen?
Jetzt haben wir schon gute Beispiele gemacht. Wie liegt man denn in der Zeit? Schon fast 2 Stunden am
Quatsch. Also im Grunde haben wir ja fast
schon durch. Ich wollte mir überlegen, ob wir noch irgendwas Wesentliches vergessen haben in dem ganzen Konstrukt. Nein, wir haben ein bisschen was zur Geschichte erzählt, zur Definition. Wir haben einige vorgestellt mit Beispielen.
Genau, wo man dann ja auch sieht, wie breit die Fülle der Projekte ist.
Ja, ne? Genau. Dass aber trotzdem viele Sachen immer sehr gleich sind, also viele Dinge. Ich kann nur dazu aufrufen, gründet mehr Hackerspaces.
Ja, und wenn ihr lokal schon einen habt, könnt ihr den auch unterstützen. Support your local Hackerspace, heißt es immer so schön, auf den internationalen Seiten. Das ist halt, geht dahin. Also ich meine, je mehr Leute dahin gehen und je unterschiedlichere Leute da hingehen, umso spannender wird es ja, weil es dann auch mehr Diversität bei den Projekten gibt.
Richtig.
Und so. Und man kann eben das auch als Basis nehmen für viele andere coole Projekte, also Freifunk zum Beispiel. Wie gesagt, in Bamberg treffen sich die Freifunk-Leute im Hackerspace. Vielleicht sagst du noch mal kurz, was Freifunk ist?
Ja, Freifunk ist ein Community-Projekt, was sozusagen freien Zugang zu Netzen ermöglichen möchte. Also halt auf Basis der WLAN-Technologie möchte man halt freies Netz den Leuten zur Verfügung stellen.
Ja.
Und dazu gibt's halt in den Städten dann meistens eine Freifunk-Community, die halt die speziellen WLAN, Access Points und Routers mit einer speziellen Software bestückt, die halt dann diese Eigenschaften hat. Und dieses Netzwerk wird dann sozusagen zusammengemascht, dass man sozusagen weg ist von komplett zentralen Strukturen, sozusagen ein unabhängiges Netz sozusagen aufbauen kann.
Dezentral und in Nutzerhand.
Genau, in Nutzerhand. Mit den auch und unter Umständen auch internen Diensten, aber natürlich auch Zugang zum Internet ermöglichen möchte.
Ja. Und da sollte man auch aktiv werden. Also hier auch nochmal als Aufruf.
Ja.
Na, also macht bei Freifunk irgendwie mit. Also ich meine, man muss da vielleicht nicht gleich selber basteln. Man kann dann auch die lokalen Gruppen finanziell unterstützen oder indem man einfach nur bei sich einen Access Point aufstellt. Denn ich halte das für sehr wichtig. Also wir müssen das Internet ja auch retten.
Ja, zurückholen.
Und, es ist im Augenblick so, dass natürlich die Kommerzialisierung da fortschreitet, dass sich große Firmen das Netz aufteilen wollen, dass Staaten und Firmen die Kontrolle über das Netz haben wollen. Und da sind wir gerade an so einer Umbruch, in so einer Umbruchzeit. Und da ist Freifunk eigentlich ganz, ganz wichtig,
ja,
um das freie Netz in der, also wirklich zu sichern. Das ist so eine Grundaufgabe vom CCC, eigentlich freie Netze. Und das ist ein bisschen vernachlässigt worden einige Zeit, weil der CCC dann plötzlich erzählt hat, ihr müsst das verschlüsseln.
Ja.
Und dann sind wir halt leider irgendwie angekommen in einer Situation, wo es jetzt praktisch nur noch verschlüsselte Netze gibt. Und da ist Freifunk halt eine gute Alternative. Und leider ist es so, dass die Politik gerade ein bisschen daran arbeitet, das zu verhindern. Dann heißt es ja, WLAN brauchen wir überall, flächendeckend am besten, aber natürlich von kommerziellen Anbietern.
Ja.
Und da, wenn das so freifunkmäßig ist, dann sind da böse Terroristen unterwegs und Kinderpornografen und so. Und das ist dann der Vorwand, eben auch gegen Freifunk vorzugehen. Die Störerhaftung zum Beispiel. Also inzwischen gibt's halt Freifunkvereine, die auch als Provider anerkannt sind, aber das ist noch nicht wirklich sicher und noch nicht überall. Und die digitale Agenda hat ja nun gerade im Bereich WLAN, freies WLAN, eben auch geschrieben, dass sich das eben beschränken soll auf kommerzielle Anbieter.
Ja.
Und deshalb muss man da jetzt was tun. Also ich halte das für einen der wichtigsten Aspekte unserer Zeit. Denn da ist vielen geholfen. Und ich meine auch, gerade jetzt, wenn man so guckt, WLAN-Zugang in Flüchtlingsheimen und so, da ist die Freifunk-Community weit vorne und alle anderen sagen, wollen wir nicht oder nicht so wichtig. Und wer bezahlt's? Naja, beim Freifunk sind halt auch die Kosten verteilt und es zahlt eigentlich dann letztlich zahlt das wenige, ne? Also ist der Kostenaufwand dann sehr, sehr gering. Und das sind ja eben auch so Dinge, die man beachten muss.
Und ich finde halt, das Schöne ist, dass genau in diesen Makerspaces, Hackerspaces, ja, dass ja genau alles unter einem Hut ist, gell? Die meisten machen halt, wie gesagt, Freifunk. Das heißt, auch mit dieser Schaffung dieser Räumlichkeiten unterstützt man automatisch auch mit diese Projekte und auch die Verbreitung dieser Projekte.
Genau. OpenStreetMap.
Auch. Man hat auch eine viel, viel größere Basis, auch Leuten diese Projekte nahezubringen, um auch zu zeigen, was es da noch so gibt. Und plus sich natürlich die Anregungen noch für ganz andere Geschichten halt noch zu holen. Das ist halt, ich finde, so ein Hackerspace, das kombiniert halt genau viel dieser gesellschaftlichen und politischen Aspekte im Bereich auch der Technologie in sozusagen in einer Räumlichkeit. Und da kann man im Prinzip an einer Stelle einfach schon genau diese Projekte und diese Möglichkeiten auch schon sehen. Mhm. Was vielleicht dann, wenn ich jetzt irgendwo in Hintertupfingen sitze und dann sage, okay, Freifunk, was ist denn das überhaupt? Dann kann ich natürlich jetzt mich durch die Homepage klicken. Und wenn es da jetzt auch vielleicht unter Umständen eine Community gibt, die sich irgendwo trifft, vielleicht auch noch da. Aber wenn es natürlich dann irgendwo einen Hackerspace gibt, die das auch schon machen, ist es, glaube ich, bedeutend einfacher, einfach mal da vorbeizugehen, zu sagen, guck mal hier, ich interessiere mich dafür und erklär mir das mal. Das ist, glaube ich, eher von der Einstiegshürde her bedeutend geringer als das irgendwie anders halt so zu regeln.
Ja, ja. Genau. Hier wird auch darauf hingewiesen, dass es natürlich besser ist, wenn es wegen der Funkstrahlung hat das auch Vorteile. Es ist, glaube ich, nicht ganz richtig im Chat dargestellt. Es ist halt schon so, dass wenn wir alle mit unserem GMS da rumfunken.
GSM,
ist sicherlich besser, wenn man es mit Freifunk macht, weil weniger Strahlenbelastung da ist. Ja. Gut, das ist aber ein Nebenaspekt. Aber wie gesagt, die Hackerspaces bringen das alles zusammen. Und ist natürlich klar, gerade in kleineren Orten, da kann man jetzt nicht für alles immer einen Verein gründen.
Richtig.
Und da hat man dann vielleicht einen Verein und der kann sich eben um verschiedene Dinge kümmern. Der kann dann den Freifunk machen und OpenStreetMap auch und kann den Rahmen dafür anbieten. Mhm. Das ist natürlich auch ein Vorteil. Deshalb ist so ein Hackerspace auf jeden Fall schon mal das Richtige. Wo es natürlich auch gut ist, wieder verschiedene Vereine zu haben. Denn gerade bei Freifunk, wenn es dann doch irgendein Problem gibt, dann macht man halt so einen Verein zu und hat den nächsten.
Genau.
Also.
Ja gut, aber es kann ja auch so ein Framework sozusagen, so ein Hackerspace sein, dass man sagt, in diesem Hackerspace gibt es mehrere Vereine. Ein Verein, der sozusagen nur die Räumlichkeiten betreibt.
Genau.
Eine Subkultur, die halt, wie gesagt, den Freifunk betreibt, aber in den Räumlichkeiten des Hackerspaces sich zum Beispiel an bestimmten
Verein ist ja auch, ja, genau.
Trifft, genau. Das kann ja, das sind ja so Spielereien, die wir dann mit so einem Verein ja auch, oder mit so einem Hackerspace du auch treiben kannst. Gell? Du brauchst ja nicht dann für jeden Verein immer eine Räumlichkeit und musst halt irgendwie alles doppelt vorhalten sozusagen. Gell? Sondern da entstehen auch ganz, ganz viele Synergieeffekte.
Ja.
Und halt die Möglichkeit, dass du verschiedene Expertisen von verschiedenen Leuten auch mit dazu hast. Gell? Weil es hilft zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie ein Freifunker bist oder ein Freifunk-Community bist und du im Makerspace bist, wo halt Leute, die halt mit Metall sich auskennen oder mit Kunststoffverarbeitung, die können dir zum Beispiel helfen, Antennen zu bauen oder Gehäuse für deine Access Points und. Und entstehen natürlich auch so nette Effekte, wo du halt auch deinen eigenen Horizont auch, obwohl du in Anführungszeichen jetzt nur WLAN machst, sozusagen dir auch dann kreative Ideen halt von anderen Leuten, die halt in diesen Räumlichkeiten sich treffen, halt irgendwie davon profitieren kannst.
Ja, ganz genau. Ja. Ja, schön. Also ich glaube, wir haben einen ziemlich guten Rundumschlag hingelegt.
Ja. Wir freuen uns natürlich auch über Kommentare und andere.
Genau. Ganz klar. Also schön auch, dass heute mal wieder gleich von den Live-Hörern das Input gab.
Ja, sehr schön.
Vielen sogar, vor allen Dingen von Orbit. Vielen Dank dafür. Lumenkraft auch. Also, ja. Und natürlich, die Nicht-Live-Hörer haben halt die Kommentarfunktion.
Genau.
Sie können natürlich twittern, um das hier zu verbreiten. Mhm. Und bei der Gelegenheit können Sie vielleicht auch gleich in ihre Podcast-Clients auch den Genuss-Cast einfliegen.
Genau. Oder den Pete-Cast.
Auch mehr Hörer beim Pete-Cast und so. Das freut uns natürlich. Also Feedback freut uns immer in jeglicher Form. Auch allein das Runterladen ist schon ein nettes Feedback. Und Flatter haben wir ja auch.
Genau.
Ja. Ja, dann danke ich dir.
Ich danke dir.
Und dann sagen wir mal bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.